Fritz. Podcast.
Blue Moon.
Guten Abend. An diesem Donnerstag im November 2015. Für euch im Studio sind heute Katrin Thüring.
Das bin ich, ne? Das
richtig.
Bin ich. Oder bist du das?
Das nee, das bin ich. Heute. Und ich bin heute René Träder.
Ja. Bist du eigentlich auch immer, glaube ich.
Es ist ja so, selbst wenn wir nicht rauchen und auch wenn wir jeden Tag Tonnen von Obst und Gemüse essen, wir haben ja keine Garantie, 100 Jahre alt zu werden. Auch mit 20 kann man eine schlimme Krankheit bekommen oder man kann vom Laster überfahren werden oder man kann natürlich auch ermordet werden, so wie wir es immer wieder in den Nachrichten hören. Der aktuellste Fall ist gerade mal 6 Tage alt. Da haben sich in Paris mehrere Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt und rund 130 Menschen kamen ums Leben. Wir wollen heute mit euch gar nicht über Paris oder die Terroranschläge sprechen, denn dazu ist in den letzten Tagen schon ganz viel gesprochen worden. Wir wollen heute viel grundsätzlicher mit euch über das Thema Sterben, Tod und Trauer sprechen. Jeder von uns war wahrscheinlich schon mal auf einer Beerdigung oder hat also auch jemanden aus der Familie oder dem Freundeskreis verloren. Wie habt ihr das erlebt und wie hat das euer Leben auch verändert? Habt ihr seitdem einen anderen Umgang mit dem Tod und wie geht es euch bei dem Gedanken, dass auch ihr selbst irgendwann mal sterben werdet? Blendet ihr das aus oder hat dieser Gedanke einen Einfluss darauf, wie ihr euer Leben gestaltet? Ruft uns an und erzählt eure Geschichte, eure Meinung zu diesem Thema. 0331 für Potsdam 70 97 110.
Ja, ich finde auch, also ich finde, wenn man am Anfang so davon hört, wir bei Fritz reden jetzt über den Tod, Moment mal, sterben tun ja Oma und Oma, ja, mhm. Oma und Opa können sterben, aber auch dann sind wir persönlich davon betroffen, weil Oma und Opa eben ganz nahe Verwandte sind, die wir lieb haben und irgendwann sind die nicht mehr da. Ich finde, es gibt immer so ein Leben davor und ein Leben danach. Ein Leben davor, in dem man so unbeschwert als Kindchen über die Wiesen tanzt. Und dann gibt es den Moment, in dem jemand stirbt, den man sehr gerne hat, der vielleicht in eine Klasse geht, beim Autounfall gestorben ist, der ja vielleicht Mama oder Papa, ein Geschwisterkind. Und auf einmal ist alles anders und man steht so, wie ich finde, sehr alleine in der Welt, in unserem Kulturkreis sowieso und muss damit umgehen, dass jemand tot ist, dass er nicht mehr da ist, dass es endlich ist, dass man keinen Zugriff mehr auf den hat. Das sind ja so ganz viele Facetten und mit denen, über diese Facetten würden wir heute gerne mit euch sprechen. 0331 70 97 110 ist die Telefonnummer. Es ist ein sehr intimes Thema, finde ich. Umso mehr freue ich mich darauf und weiß eigentlich auch, dass wir mittlerweile so ein Vertrauensverhältnis haben, dass ihr euch hier öffnen könnt und erzählen könnt, wie ihr das bis jetzt in eurem Leben erlebt habt. Vielleicht habt ihr auch gerade jemand im Verwandtenkreis oder im Freundeskreis, der sehr krank ist, wo ihr wisst, die Diagnose sagt einfach, er wird bald sterben. Wie geht ihr damit um? Wie war die Beerdigung von eurer Mutter, eurem Vater oder eurem besten Freund? Wie habt ihr es erlebt? Wie war die Zeit danach? Wie geht's euch jetzt? Das alles. Die große Phase ist ja nicht nur der Tod, ne, der einen so trifft, sondern die Zeit danach, die Trauer, das Weiterleben, dass man noch auf dieser Erde ist, dass man irgendwie von allen gesagt bekommt, Kopf hoch, es geht schon weiter, du bist ja noch da, du lebst ja noch und sich aber eigentlich in Teilen tot fühlt, so habe ich es irgendwie für mich erlebt, ist ja auch ein wahnsinnig anstrengender Prozess, den man da so ausgeliefert ist. Auch wie eure Freunde mit euch umgegangen sind, eure Familie, durftet ihr darüber sprechen, darüber sprechen, über den, der gestorben ist, wollten die Leute ganz schnell nichts mehr davon hören und haben gesagt, Moment mal, deine Mutter ist jetzt schon 8 Wochen tot, jetzt reiß ich mal am Zippel, ich will davon nichts hören, ich will jetzt mit dir einfach in Ruhe weiterarbeiten und so. Ne, vielleicht habt ihr auch Tipps an Leute, die zuhören, die mal sagen können, wie ihr euch das gewünscht hättet, dass ihr aufgefangen worden wärt in der Trauer. Also ich habe zum Beispiel immer erlebt, dass die Leute es totschweigen. So, dass sie sich nicht mal trauen zu sagen, herzliches Beileid. Dass sie denken, damit wird eine Wunde aufgerissen, aber die Wunde ist da. Also man ist eine einzige Wunde und niemand traut sich so richtig, das anzusprechen. Das ist das, was ich nur allen sagen kann. Wenn ihr jemanden kennt, der jemanden verloren hat, sprecht mit ihm, gebt ihm das Gefühl, so wie du jetzt gerade bist, bist du okay. So, ja, also wenn es euch ähnlich geht, erzählt es uns. Das Thema Tod ist bestimmt, es ist frustrierend, es ist deprimierend, aber ich finde, es ist wichtig, darüber zu sprechen und deswegen sind René und ich heute da.
Ich fand gerade ganz spannend, du hast jetzt, glaube ich, 50.000 Fragen nämlich gestellt zu dem Thema und daran sieht man ganz schön, das Thema ist so groß und so
riesig.
Breit und
ich betrifft
könnte
bis,
uns alle.
Bis morgen, ja. Ich könnte jetzt 24 Stunden ja, ja. darüber machen.
Ich merke das.
Ja.
Und das ist so spannend, weil wir in unserer Gesellschaft den Tod eigentlich so wahnsinnig ausklammern.
Ja.
Also wir begleiten Menschen ganz selten dabei, nur noch wenn sie sterben. Das passiert anonym im Krankenhaus, im Altenheim oder so und irgendwann kriegt man den Anruf, aha, da ist jetzt jemand tot und dann kommt irgendwann die Beerdigung. Früher war es ganz normal, dass Leute drumherum saßen, man hat den Sterbenden tagelang begleitet und man wusste ganz viel über das Sterben, ganz viel über den Tod und dadurch wusste man auch ganz viel über das Leben und heute ist es so ausgeklammert und darum ist es so spannend, wie viele Fragen du gerade gestellt hast, wie viele Fragen es zu diesem Thema gibt.
Die werden wir ja heute auch nicht beantworten können, auf keinen Fall, aber ja, ich glaube, es hilft auch mal von anderen zu hören, wie es ihnen geht, wie es ihnen ergangen ist und wie die Zeit danach war, ob ihr irgendwann wieder auf die Füße gefallen seid und gemerkt habt, oh, Moment mal, da war ich gerade kurz glücklich. Das gibt's auch wieder. Und wann das passiert ist und ob ihr euch das erlauben konntet, ob ihr das Leben jetzt ganz anders lebt als zuvor. Ja, also das alles sind ja Sachen, es ist wirklich ein Riesenthema. Das können wir nicht alles besprechen, aber ich freue mich auf alle Fälle, wenn ihr unter der 0331 70 97 110 anruft und uns mal erzählt, wie das bei euch persönlich war. Ihr könnt auf unserer Facebook-Seite auch schreiben, wenn ihr sagt, oh Mann, irgendwie ist zu frisch, ich rufe nicht an, ich schreibe nur, macht das sehr gerne. Oder aber auch über unsere Studio-Message, da ladet ihr euch einfach die Fritz-App runter, die kostet nichts. Damit kann man überall schön Fritz hören, aber auch per Studio-Message hier ins Studio schreiben. Ist wie so ein WhatsApp-Messenger, da schreibt ihr einfach rein, was ihr zum Thema denkt, fühlt und sagen wollt, würde ich sagen. Wir haben auch schöne Musik mitgebracht. Wir haben jetzt so viel geredet. Ich finde, jetzt kann man erstmal durchatmen. Es tut mir leid, dass ich euch so voll gesülzt habe, aber wir haben ja nur 2 Stunden. Jupiter Jones machen den Anfang. Der Song heißt Still.
Und ganz spannend, vielleicht noch ein kurzer Hintergrund. Wenn man den Text nur hört von dem Lied, könnte man denken, das wäre so ein Liebessong nach einer Trennung. Aber der Sänger, Nicolas Müller heißt er, der hat darin den Tod von seiner Mutter verarbeitet. Und wenn man das jetzt weiß und den Song mal unter diesen Aspekt hört, dann kann man den nochmal ganz anders wahrnehmen. Jupiter Jones sind das mit Still. Der Sänger Nicolas Müller hat hier den Tod seiner Mutter verarbeitet. 2011 war es das meistgespielte deutschsprachige Lied im Radio. Und in einem Interview da mal gesagt, dass inzwischen in Todesanzeigen Textzeilen aus diesem Song zitiert werden, was ihn auch auf eine ganz besondere Art und Weise rührt.
Seine Mutter verstorben
ja,
ist.
Genau.
Und ich habe den Song jetzt zum ersten Mal unter dem Hintergrund gehört.
Ja.
Also ich habe auch, ich kenne den Song, ich habe aber nie dabei über den Tod nachgedacht. Und wenn man ihn jetzt hört und er auch sagt, dass das Gefühl für immer bleibt, ich glaube mittlerweile, dass sich das Gefühl verändert, aber wenn man einen Menschen, den man sehr liebt, verliert, bleibt immer eine gewisse Traurigkeit. Das finde ich auch okay, wenn die da ist. Auch das können wir besprechen. Der erste, der heute bei uns ist, ist Mike.
Hallo.
Herzlich willkommen.
Grüß euch.
Du kommst aus Weißwasser. Aus der Nähe und bist 24 Jahre alt.
Richtig.
Und als du gerade gehört hast, wir reden über Sterben, Tod und Trauer, was ist dir da als erstes sofort eingefallen?
Beerdigung.
Eine ganz konkrete Beerdigung.
Und zwar, ich habe circa 1997, 98 eine ältere Dame kennengelernt. Die ist aus Deutschland geflohen nach Amerika, hat dort einen Multimillionär kennengelernt, den Clifford Ball, und ist dann Anfang 90er wieder nach Dresden zurück und hat in Dresden so ein Stadtcafé geöffnet. Stoffwechsel e.V. Das ist Sabine Ball. Hat einfach dieses Kaffee geöffnet, einfach mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Und es war wie so eine Oma für mich. Hab mich dann gut mit ihr verstanden, hab sie dann viel besucht. Und 2009 ist sie dann plötzlich verstorben.
Und plötzlich heißt, du bist immer in das Kaffee gegangen, sie war nicht mehr da oder du hast den Anruf bekommen?
Nee, es ist halt nachts. Die ging es eigentlich noch ganz gut und dann irgendwie war nachts Herzinfarkt gewesen bei ihr. Und ich war noch ein paar Tage vorher noch mit ihr Eis essen, nachträglich zum Geburtstag, und auf einmal höre ich die Nachricht, ja, sie ist nicht mehr da. War schon ein Schock für mich. Ich habe mich schon im Leben so ein bisschen geprägt.
Da warst du aber dann auch noch ziemlich jung, oder?
Ja, 2009, ja, war ich da 16, 17.
Ja.
Und aber sie hat mit 7 Jahren kennengelernt.
Und dann bist du zur Beerdigung gegangen und das war auch die erste in deinem Leben?
Nee, nicht die erste. Ein paar Wochen vorher ist meine richtige Oma verstorben.
Warum musst du da jetzt lachen?
Nö, eigentlich nicht.
Übersprungshandlung.
Für mich ist es halt schon komisch, wenn halt 2 Menschen, die mir nachstanden, versterben, ist es schon, ja.
Mhm. War denn das Gefühl ähnlich bei dir, wenn du sagst, es war so in kurzer Zeit und jedes Mal war es eine Oma oder eine...
Es war schon eine Trauer für mich, es war schon eine Schmerz. Beide habe ich sehr, sehr geliebt und auf einmal sind beide nicht mehr da und man kann sich nicht mehr mit ihnen treffen, nicht mehr mit ihnen reden. Das ist schon schwierig.
Und wenn du jetzt rückblickend auf die Zeit guckst, wie sah bei dir die Trauer so aus? Hast du dich eingeschlossen zu Hause? Bist du exzessiv rausgegangen?
Ich habe ganz wenig gegessen, also fast nichts. Einfach, ich kann es nicht beschreiben, das Gefühl, wenn ein Mensch stirbt, der einem der nahe steht und auch aus, vielleicht auch aus der Familie oder sowas, ist schon, weiß nicht, schon hart.
Ja, ich finde auch, das ist ein sehr schwer zu beschreibendes Gefühl. Ich glaube, es ist ein Gefühl, dass man nur, es ist ähnlich wie Liebe und so, das kann man nur nachempfinden, wenn man das Gefühl schon mal erlebt hat, ne?
Ich glaube, das Wort, was ich dazu brauche, das muss erst erfunden werden. Es gibt kein Wort dafür.
Ja.
Die Trauerfeier, wie war die für dich? War das so, dass du da gut Abschied nehmen konntest?
Also von meiner richtigen Oma war keine Trauerfeier. Aber von der Verball waren ja auch über 2000 Leute zum Gottesdienst in Dresden.
Jetzt habe ich es nicht verstanden. Was war da?
Zu der Beerdigung waren von Sabine waren über hunderte, das war halt die Mutter Teresa von Dresden, die hat halt viele Jugendliche, sie hat sich von Straßenkindern gekümmert und so, hat sie mit Jugendlichen zusammengearbeitet.
Konntest du dann mit denen auch darüber sprechen, wie es dir geht? Oder?
Mit den Mitarbeitern schon, klar.
Aber war das Thema dann irgendwann durch, dass man gesagt hat, Mann, ich kann jetzt, es ist ein Jahr her und ich kann jetzt nicht schon wieder dahin gehen?
Man spricht jetzt schon noch leicht drüber. Jetzt, wo ich hier bin, die kennen auch, haben auch die vorbei kennengelernt. Man spricht jetzt schon ein bisschen drüber. Und das sind auch Erinnerungen, die da irgendwie weggehen, ein Stück weit. Gibt's auch so ein Foto von der Sächsischen Zeitung mit der Frau Biedenkopf, mir und Frau Ball, bei so einer Neueröffnung von so einem Café. Ja, auch ganz putzig, das Bild.
Hast du heute so Orte der Trauer, wo du hingehst, wenn du dich an deine Oma oder an die Frau Ball erinnerst?
Ja, Friedhof.
Ach, tatsächlich, ja. Das ist ja, auch was Interessantes.
Ich meine, ich bin ja auch Christ, stark dazu. Und ich lese auch in der Bibel. Und denke, als Christ könnte man auch mit Trauer umgehen. Oder allgemein als Nicht-Christ, denke ich, man könnte und sollte mit Trauer umgehen oder mit Schmerz.
Aber was heißt, sollte man mit Schmerz umgehen?
Ja, mit Trauer. Man sollte sich schon damit beschäftigen, bin ich der Meinung.
Dass man es nicht verdrängt?
Genau, richtig.
Sondern das rausschreit, wie es einem geht.
Ja.
Und wie hast du das damals mit 16 gemacht?
Ich habe viel mit Gott drum gebeten und gebeten und so.
Und das war tatsächlich für dich auch heilsam oder hilfreich?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch viel mit Leuten drüber gesprochen und so. Ich habe auch 2004 ist mein Cousin gefallen in Afghanistan beim Einsatz. Das war für mich auch ein harter Schlag. Ja.
Und was glaubst du, hat es für Vorteile für dich, dass du da den christlichen Glauben hast?
Ich kann halt mit Freunden aus der Gemeinde oder aus der Jugend, kann ich halt mit denen drüber und darüber sprechen und die mit mir und kann damit besser umgehen.
Ja.
So mache ich das, genau.
Okay, vielleicht noch eine allerletzte Frage. Katrin und ich haben uns nämlich gerade gefragt, wie gucken eigentlich Religionen so auf den Tod? Der christliche Glauben ist ja der uns hier in Deutschland ganz präsent ist. Aber vielleicht kannst du trotzdem mal ganz kurz, wenn du sehr christlich bist, kurz erklären, wie geht das Christentum mit dem Tod um? Wie geht es danach weiter eigentlich?
Also ich bin davon fest überzeugt, dass es nach dem Tod auch ein ewiges Leben gibt. Also im Himmel, wo wir uns alle wiedersehen werden. Und im Himmel wird es dann anders, denke ich. Dann trifft man die Leute wieder, die man vermisst. Oder die schon verstorben sind.
Das ist natürlich echt toll, wenn man das glauben kann. Ne? Ich beneide alle, die das glauben.
Ich glaube es.
Das ist wirklich sowas Tolles, wenn man da fest dran glaubt. Ich war jetzt auch in so einem buddhistischen Schweigekloster und die gehen ja davon aus, dass man jetzt hier ist und Gutes tut und sich gut fühlen muss, um fürs nächste Leben wieder gut gewappnet zu sein.
Nee,
und ich dachte immer, Mann, wie toll für die, dass sie einfach denken, sie werden wiedergeboren. So, ich habe nichts davon.
Was glaubst du denn, Katrin? Was passiert da?
Ich glaube, es ist vorbei.
Ganz vorbei.
Es ist vorbei. Es geht mit den Ahnen weiter, mit den Kindern, mit dem, was man anderen Menschen gegeben hat. Die Frau Ball, die lebt ja jetzt auch in Maik eigentlich für mich weiter. Vielleicht hat er sich davon was angenommen und so. Aber ansonsten ist es vorbei.
Was mich auch sehr beeindruckt hat, ist, letztes Jahr war ich zu Besuch in Dresden gewesen. Der Herr Knaudel macht jetzt die Leitung weiter.
Jetzt kennen wir alle Namen, das ist auch gut. Der Knausel, der Pumpi, der Schlumpi.
Nee, der Herr Knaudel.
Ach so.
Sie Sabine hat ihr Zimmer so verlassen, wie sie verstorben ist, und auf dem Schreibtisch, auf dem Notizblockspender, ist noch ein Foto von mir drauf. Mhm. Das hat mich auch, da war ich auch sehr baff. Mhm. Da weiß ich, dass ich in meinem Herzen einen Platz habe.
Mhm. Mike, vielen Dank für deinen Anruf. Liebe Grüße nach Weißwasser.
Danke.
Und eine gute Nacht dir. Mach's gut. René, was glaubst du?
Ich bin auch ein bisschen unentschieden. Also im Prinzip kann ich mir schon gut vorstellen, dass danach nichts weiter ist. Weil ich finde, das eine wahnsinnig schwere Vorstellung. Wo soll das sein? Und es gibt ja so viele Menschen. Und eigentlich müsste es ja bei den Tieren nicht anders sein. Und es gibt so viele Hunde und Spinnen. Und die müssten ja auch irgendwie dann weiterleben, ihre Seele oder so. Das kann ich mir gerade noch schwer vorstellen. Aber ich finde auch, unsere Welt ist so komplex. Also wir auch Menschen sind so innerlich so komplex gebaut, dass es so übersinnliche Sachen manchmal irgendwie auch interessant erscheinen, dass danach irgendwie was weitergeht. Und
0331 70 97 110, teilt uns gerne mit, was ihr glaubt, wie es nach dem Tod weitergeht. Das ist auch eine spannende Frage. Aber grundsätzlich reden wir erstmal über den Tod an sich. Also wer ist aus eurer Familie, aus dem Freundeskreis verstorben? Wie seid ihr damit umgegangen? Wie ist euer Umfeld mit euch in der Trauerphase umgegangen? Seid ihr vielleicht noch mittendrin und habt ihr das Gefühl, es endet nie? Das alles fragen René und ich uns heute. Und Micha, 24 Jahre jung aus Friedrichshain, herzlich willkommen.
Hallo Micha.
Hallo.
Schön, dass du anrufst.
Ja. Wir hatten ja gestern schon das Vergnügen.
Ja, hatten wir, Micha. Wir können jetzt auch jeden Abend miteinander sprechen. Machen wir. Wie geht's dir denn?
Ja, ganz gut, ja.
Ja?
Ja, ganz gut. Mhm. Nur halt, wenn man dann täglich auf Autobahn, weil meine Eltern sind vor 7 Jahren auf der Autobahn verunglückt.
Beide in einem Auto gewesen oder wie ist das abgelaufen?
Beide in einem Auto gewesen, Stauende übersehen und ja.
Wo warst du zu der Zeit?
Zu der Zeit war ich zu Hause in der Schule, also ja. Ich war sozusagen von der Schule auf dem Weg nach Hause gewesen.
Das ist ja wirklich grausam. Du warst also mit 17 vollweise.
Ja, ich war dann weise gewesen.
Oh Gott.
Ja.
Also du bist dann halt nach der Schule nach Hause gegangen und hattest einen Schlüssel, warst zu Hause und wie geht es dann weiter plötzlich?
Ja, bin dann nach Hause. Ich wusste ja, dass halt meine Eltern weggefahren sind nach Magdeburg. So, und ich habe mich dann nur abends dann gewundert, dass sie halt noch nicht zu Hause waren und ja.
Und wie ging es dann weiter?
Ja, denn am nächsten Morgen kam dann die Polizei zu mir nach Hause und haben mir dann halt die Nachrichten überbracht.
Mhm. Und wie haben die das gemacht?
Na, der eine Polizist, der wollte gleich direkt, aber dann war halt noch eine Frau dabei gewesen, die gesagt hat, stopp, er ist ja noch jung und so. Und hat dann sozusagen, ja, nun nicht gleich so herauspusaunt, erst so um den heißen Brei geredet, bis ich dann herausgefunden habe, okay, ja.
Konntest du es sofort glauben?
Nee.
Na, erst konnte ich es nicht so glauben.
Das kann ja der Geist gar nicht fassen, glaube ich.
Und bin dann halt noch zusammengebrochen und mussten halt dann auch einen Krankenwagen rufen, weil ich dann überhaupt nicht mehr konnte. Mhm. Musste halt dann auch ein Vierteljahr meine Schule aussetzen.
In dem Vierteljahr warst du dann in Betreuung oder?
Da war ich in psychologischer Betreuung denn gewesen.
Hm. Wo hast du gewohnt?
Ich hatte in Brandenburg an der Havel gewohnt gehabt.
Aber das war ja die Wohnung deiner Eltern, wo du gewohnt hast. Durftest du da alleine weiter wohnen?
Nein. Ja, es war keine Wohnung. Das war ein Haus gewesen, was halt 2 Jahre davor komplett saniert und umgebaut wurde. Und ja, da war halt dann halt noch eine riesen Hypothek offen gewesen und ja.
Das bedeutet, du bist nicht mehr ins Haus zurück, sondern du warst dann im betreuten Wohnen.
Genau.
Mhm. Und kannst du dich noch an das erste Jahr danach erinnern?
Ja, ja, wie soll ich...
Man ist ja eigentlich gar nicht richtig da, aber man ist noch da und...
Und ja, das war ziemlich schwierig gewesen, das erste Jahr auf die Schule sich zu konzentrieren und so weiter und so fort. Das war schon sehr, sehr schwer und da hat halt ein Teil gefehlt.
Ja,
und
also
das war ja nicht das Einzige. Ja, ab 2002 ist dann halt Oma mütterlicherseits und so jedes Jahr erstmal dann so die Großeltern verstorben. Denn das Jahr davor halt die Tante verstorben, meine Lieblingstante, denn meine Eltern, ja, das war dann schon schwierig gewesen alles.
Ja, verstehe ich.
Und ja, und heute, auch heute trauere ich immer noch, aber da ich ja selber mit dem Auto beziehungsweise mit dem Transporter unterwegs bin, hatte ich ja bis zu einem halben Jahr gedacht, ach, da bin ich ja auch sicher.
Mhm.
Bis ja dann ja mal groß in der Zeitung stand, dieser große Unfall, der auf der A10 mit dem Transporter passiert ist, wo 8 Rumänen doch da jetzt verstorben sind.
Okay, kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
Wie selbst so ein großes Auto auch so selbst zusammengedrückt werden kann. Und da gehe ich jetzt auch mit einem ganz anderen Gefühl ran.
Aber sag mal, hast du denn das Gefühl, dass du ein normales Leben leben kannst? Oder ist das nicht so ein Riesending, mit 17 beide Eltern bei einem Unfall zu verlieren, dass man immer ein bisschen anders ist als die anderen?
Ja, man ist verschlossener. Also meine zweite Tante, die sagt, ja, früher war ich viel anders, jetzt bin ich so in mich verschlossen.
Mhm.
Und das stimmt auch so. Das merkt auch meine Freundin jedes Mal, wenn es denn ja denn darüber geht, mal weiter wegzufahren und so weiter und so fort, wo ich mich dann halt auch schon gegen sträube.
Also es gibt gewisse Ängste, gerade was mit Fahren und mit Auto zu tun hat.
Richtig, richtig.
Das ist ja auch völlig nachvollziehbar, wenn man sowas erlebt hat. Wie ist denn das, wenn du auf dein Leben guckst, würdest du jetzt eher sagen, dass du ängstlich bist und tatsächlich vor dem Tod Angst hast? Oder würdest du sagen, aus den Erfahrungen, die du gemacht hast, kannst du die Tage, die du hast, anders wertschätzen und gehst anders mit dem Leben um, weil man ja nie weiß, wann es vorbei ist?
Ja, also ich schätze jeden Tag und war halt, ja, die Arbeit für mich ist jetzt sozusagen, ist für mich die Ablenkung.
Hm.
Und ich fange halt auch, ich habe mich dann halt auch erst für nächstes Jahr halt dann sozusagen auch bereit erklärt, auch eine Ausbildung zu machen.
Mhm.
Um das alles dann halt auch nicht mit so in die Ausbildung und halt in die Schule, Berufsschule dann mit reinzubringen.
Micha, hast du eigentlich in den Zeiten danach mal darüber nachgedacht, dass du auch keinen Bock mehr hast, hier auf der Welt zu sein?
Ja, hatte ich. Aber ich hatte immer sehr guten psychologische Unterstützung und halt auch Freunde, die mich halt unterstützt haben.
Ich glaube, das ist auch wirklich was man, also man weiß ja immer zu schätzen, dass man Freunde hat, aber in diesen Phasen ist es so unglaublich toll, Freunde zu haben, die, egal
ja,
wie man drauf ist und schon wieder ruft die heulend an oder sitzt hier wie so ein Sack rum, wird bei dir ja ähnlich gewesen sein, Micha, dass die dann da sind und psychologische Hilfe ist auch nicht zu unterschätzen, ne?
Ja, richtig, richtig, richtig.
Auf alle Fälle danken wir dir sehr, dass du angerufen hast und dass du uns das erzählt hast, Micha. Und beim nächsten Mal, wenn du anrufst, reden wir wieder über Elefanten.
So wie gestern Abend.
Mach's gut.
Vielen Dank, Micha.
Schönen Abend.
Einen schönen Abend dir noch. Ciao.
Tschüss.
Wir machen jetzt gleich mal Nachrichten.
Das machen wir.
Und dann reden wir weiter mit euch über das Leben und auch über das Sterben und Tod und Trauer.
Fritz. René Treder und Katrin Thüring. Blue Moon.
Guten Abend.
Zwei Sprechstunden. Guten Abend, René und ich sind heute wieder im Studio. Freuen uns sehr, dass ihr dabei seid bis um 12. Und heute begehen wir ein Thema, es liegt ein bisschen in unserer Natur, wenn wir zusammen senden. Es sind nicht die einfachsten Themen, aber Themen, über die, wie wir finden, man sprechen muss, auch bei einem Jugendradio. Und heute geht es tatsächlich um den Tod.
Das ist ja auch ein Thema, was uns alle betrifft.
Auch wenn wir es verdrängen.
Genau, wir verdrängen es oft. Wir denken mal, wir würden 100 Jahre alt werden. Aber natürlich können wir jederzeit sterben. Wir wissen nicht ganz genau, wann es sein wird. Und ihr diskutiert auch schon mit uns, zum Beispiel auch auf der Fritz-Seite unter dem Blue Moon Posting. Da hat zum Beispiel Johannes Beere geschrieben, hatte vor längerer Zeit einen Unfall. Im ersten Moment dachte ich, bitte nicht, möchte nicht sterben. Hab die Augen zugemacht und nur den Knall gehört. Und als ich die Augen wieder aufgemacht habe, war ich zum Glück noch am Leben. In so einer Situation, finde ich, hat man so viel Angst und Anspannung. Zum Glück hatte habe ich aber nichts Schlimmes. Aber sein bester Freund ist an den Verletzungen gestorben und er hat noch immer die Bilder im Kopf und er fragt uns auf der Seite, ob wir Beratungsstellen haben. Das haben wir tatsächlich und zwar unter dem unter der Seite fritz.de/trauer. Da haben wir ganz viele Informationen rund um das Thema Tod und Trauer raufgeschrieben heute. Und da sind super viele Beratungsstellen. Also ihr könnt einfach mal raufschauen. Da sind auch so ganz spezielle Sachen. Also wenn ihr zum Beispiel Student seid, da gibt es eine studentische Trauermöglichkeit. Oder zum Beispiel junge Eltern, die ihr Baby verloren haben. Auch dafür gibt es extra Trauergruppen. Super viele Möglichkeiten. Natürlich gibt es auch immer die erste Anlaufstelle des Sorgentelefons, wenn man das Gefühl hat, man wird nicht mehr mit den Dingen fertig oder man möchte einfach mit jemandem reden. Da ist 24 Stunden am Tag jemand, den man anrufen kann. Auch die Nummer haben wir drauf verlinkt und auch noch ganz viele weitere Beratungsstellen.
Mhm. Die nächste, die heute hier anruft, ist Melanie, 22 Jahre jung aus Hohenschönhausen. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo Melanie.
Melanie, das Thema Tod ist bei dir allgegenwärtiger als bei vielen von uns, denn du bist Krankenschwester auf einer Intensivstation.
Ja, richtig, genau.
Warum hast du dir den Beruf ausgesucht?
Meine Mama ist auch Krankenschwester, auch auf einer Intensivstation gewesen, 20 Jahre lang. Und ich bin als Kind mit meinem Bruder oft, es war ein kleines Haus und auch nicht in Berlin, anderswo. Und da sind wir als Kinder mal so, wenn sie Wochenenddienste hatte, waren wir halt so mal mit dabei. Das war auch wirklich eine kleine Station und da ist jetzt nie irgendwie was Dramatisches großartig gewesen, sag ich mal. Und ich habe mir halt so als Kind schon gedacht, wenn ich groß bin, dann mache ich das wie Mama und werde auch Krankenschwester.
Das bedeutet, du hast wirklich tagtäglich mit dem Tod zu tun? Mit Menschen, die im Sterben liegen, die sterben und lebend reinkommen und tot wieder rausgeschoben werden?
Oh, das klingt tatsächlich fies.
ist es.
Ja, also tagtäglich ist jetzt übertrieben. Also wir sind in Intensivstationen und bei uns sind viele Patienten auch, die schon lange an Krankheiten leiden, die nicht mehr heilbar sind, halt im Endstadium irgendwie Krebsgeschehen vorhanden sind, aber halt auch viele verunfallte Patienten reinkommen oder Patienten, die sich umbringen wollten. Und in solchen Fällen habe ich dann schon viel mit dem Tod zu tun, wenn dann halt auch so Akutsituationen eintreten, wenn wir reanimieren müssen, wenn die Leute dem Tod halt schon sehr nah sind. Manchmal ist es dann halt so, dass wir es nicht schaffen und die Patienten dann halt versterben. Manchmal schaffen wir das und kriegen die Leute zurück. Und was ich persönlich sehr schwierig finde in Bezug auf das Thema Tod, ist so der Umgang mit den Angehörigen. Denn dass die halt so aus medizinischer Sicht für den Patienten halt sozusagen denken, das ist jetzt, ich trete jetzt hier niemanden auf den Schlips irgendwie, weil er sich in so einer Situation befindet. Aber so aus Patientensicht ist es dann vielleicht so die beste Alternative, einfach einschlafen und gehen zu können, als den Rest seines Lebens irgendwie auf fremde Hilfe angewiesen zu sein und selbst nicht mal mit anderen Menschen in Kontakt treten zu können. Aber wenn gerade ich jetzt so als Berufsanfänger sozusagen dann da meine Patienten betreue und dann kommen die Angehörigen rein und die werden von einem Arzt aufgeklärt, das und das passiert und wir haben es leider nicht geschafft, dann ist das schon schwierig, wenn dann die Leute stark weinend zusammenbrechend in dieses Zimmer reinkommen und dann so im ersten Moment gar nicht weiß, was man eigentlich machen soll, weil die Trauer der noch lebenden Menschen dann für mich auch sehr schwer zu tragen ist.
Und was machst du in dem Moment? Gehst du raus?
Also oft ist es so, dass ich dann da auch Empathie zeige und mitfühlen ist jetzt vielleicht auch ein bisschen hoch angesteckt, weil ich ja nicht in deren Lage bin, so gesehen.
Naja doch, man kann Mitgefühl für das Gefühl des anderen haben, ne? Das ist dann nicht Mitleid, sondern Mitgefühl.
Genau, und das ist dann schon so, dass ich halt auch irgendwo ein bisschen Kontakt dann zu den Leuten suche, wenn ich merke, dass die bereit für sowas sind und mal irgendwie die Hand halte oder manchmal kommt es auch vor, dass die sich wirklich weinend in meine Arme werfen, wo ich dann teilweise auch echt überfordert bin mit der Situation und mir denke, am besten wäre es jetzt eigentlich, du gehst mal kurz raus, irgendwie in frische Luft und zählst mal so bis 10, aber es geht halt in dem Moment nicht, weil ich halt diese Situation, die Professionelle bin sozusagen und ein bisschen führen muss sozusagen und irgendwie, naja, halt da sein muss. Aber für mich persönlich ist es dann so nach Dienstende manchmal auch echt schwierig, nach Hause zu gehen.
Das bedeutet, du warst auch schon dabei, wenn Menschen verstorben sind?
Ja. Manchmal ist es auch so, dass, also es kommen ja auch oft dann viele Angehörige, um sie zu verabschieden und dann sind alle nochmal da. Und manchmal ist es ja so, dass die Leute halt wirklich erst gehen können oder einschlafen können, wenn alle da gewesen sind, im Beisein der Familie oder von Freunden, das ist oft der Fall. Manchmal ist es aber auch so, dass die Leute rund um die Uhr da sind, sich da im Bett aufstellen lassen und 24/7 mit dir in dem Zimmer sind. Und dann sind die nur mal 5 Minuten raus, sich einen Kaffee holen oder so und dann passiert es halt.
Es ist jetzt wahrscheinlich auch eine bisschen bescheuerte Frage, aber es interessiert mich, hast du, wie verändert, klar, der Mensch ist einmal, nimmt er noch einen Atemzug und lebt und im nächsten Moment ist er tot. Aber was verändert sich in dem Moment? Verändert sich irgendwas in der Aura? Ich habe schon gehört, dass manche gesehen haben, dass die Seele nach oben schwebt und diesen Menschen vertraue ich eigentlich, die es gesagt haben. Hast du da schon mal irgendwas festgestellt oder musst du einfach sagen, nee, das ist jetzt einfach nur ein lebloser Körper?
Also ich persönlich finde, dass gerade so nach langem Krankheitsleiden zum Beispiel, die Menschen sehen einfach friedlicher aus. Die liegen da halt unter, die sind beatmet maschinell, die werden künstlich ernährt, da sind Schläuche in sämtlichen Körperöffnungen. Und die sehen einfach angestrengt aus, schon in der Art und Weise, wie die Leute einfach atmen oder beatmet werden. Und wenn dann der Tod endlich eintritt sozusagen und die Leute gehen können und erlöst sind, habe ich persönlich für mich manchmal das Gefühl, dass das Gesicht einfach friedvoller aussieht zum Beispiel als 5 Minuten zuvor.
Jetzt hast du gesagt, du bist 22 und bist noch nicht ganz so lange dabei aus beruflicher Sicht. Wie hat sich in den letzten Jahren durch den Beruf auch dein Umgang mit dem Tod verändert? Und vor allem, wie denkst du jetzt auch über deinen eigenen Tod nach?
Also für mich persönlich, ich will jetzt gar nicht das irgendwie so groß breitreten wegen Datenschutz und so, aber wir hatten halt kürzlich einen Fall, da ist auch jemand eingeliefert worden, sozusagen nach akuter Situation draußen auf der Straße. Der hatte wohl auch einen Herzinfarkt. Und dann gibt es ja die Möglichkeit, eine Patientenverfügung zu schreiben oder eine Vorsorgevollmacht. Das machen ja halt gerade auch erkrankte Menschen. Und da ist noch nicht bekannt gewesen, dass es sowas gibt. Und deswegen ist halt alles gemacht worden. Es wurde reanimiert, es wurde intubiert, es wurde alles an Medikamenten gegeben, was irgendwie Kreislauf aufrechterhalten wirkt. Also wirklich alles, was geht. Und im Endeffekt kam halt raus, besagte Person wollte das überhaupt nicht. Es gab eine Patientenverfügung und es wurde alles abgelehnt eigentlich, was wir zu dem Zeitpunkt nicht wussten. Und dann habe ich mir halt gedacht, so für mich, ich fahre halt Motorrad, ich fahre Auto und draußen sind ein Haufen Idioten unterwegs und was ist, wenn mir mal was passiert und ich irgendwie einen Unfall habe. Und dann da, echt blöd gesagt, total zermatscht irgendwie mal im Krankenhaus liegen sollte, möchte ich meinen Eltern, meinem Freund, meinem Umfeld nicht diese Entscheidung auflasten sozusagen, was mit mir passieren soll. Dass ich jetzt als gesunder, vitaler Mensch sozusagen mit 22 Jahren wirklich schon eine Patientenverfügung habe, dass im Falle eines Falles was halt gemacht werden soll und was nicht.
Und erzähl uns doch mal kurz für alle anderen, die das vielleicht auch nicht kennen und nicht haben, was ist der Vorteil und wie macht man das?
Eine Patientenverfügung ist halt Schriftstück, das man beim Notar zum Beispiel aufsetzen kann oder handschriftlich oder am Computer oder sonst irgendwie, wo man halt für sich festlegt, was mit einem passieren soll, wenn man selbst nicht mehr in der Lage ist, zu kommunizieren, mit anderen Menschen in Kommunikation zu treten, wenn man zum Beispiel hirntot ist, was dann gemacht werden soll, ob die Organe entnommen und gespendet werden dürfen, ob reanimiert werden soll, ob künstlich ernährt und beatmet werden soll, ob gegebenenfalls eine Organtransplantation für mich selbst in Frage kommt, sowas kann man da halt festlegen und
Und ist das halt ein großer bürokratischer Akt oder kann man das...
Es geht eigentlich. Also es gibt gewisse Vordrucke auch im Internet, die man sich runterladen und ausfüllen kann zum Beispiel, die aber oftmals auch sehr schwammig formuliert sind. Und am besten, also ich habe die Erfahrung gemacht, man guckt sich einfach mehrere an und mischt das alles irgendwie zusammen sozusagen, die verschiedenen Aspekte und Punkte, die es da so gibt. Weil es halt leider auch oft der Fall ist, dass es halt eine Patientenverfügung gibt. Und der Arzt hat sich halt daran zu halten und dann ist halt gerade ein Fall eingetreten, der nicht zu 100% auf diese Verfügung greift. man halt abwägen muss und überlegen muss, was wäre jetzt im Sinne des Patienten, und dann halt doch wieder die Angehörigen zur Rate gezogen werden und meine Eltern sozusagen doch wieder für mich entscheiden müssen.
Mhm. Ja, also finde ich nochmal einen ganz guten Hinweis, weil viele fragen sich ja auch, wie soll mein Leben eigentlich mal enden und was will ich nicht, und diese Befürchtung, die du gerade beschrieben hast, dass man nur noch an Schläuchen liegt und dass vor allem andere Menschen plötzlich die Verantwortung tragen und Dinge entscheiden müssen und auch nicht genau wissen, wie will derjenige das, die haben, glaube ich, viele, und vielleicht animiert das jetzt einige mal, das ein bisschen zu googeln und vielleicht sowas auch auszufüllen. Vielen Dank, Melanie, für diesen Impuls.
Ja, gerne.
Mach's gut.
Okay, schönen Abend noch.
Danke, tschüss. Dir auch.
0331 70 97 110 ist die Telefonnummer in diese kleine feine Sendung. Bis 12 Uhr sind wir da. Und René und ich möchten heute mit euch gerne über den Tod sprechen, wie ihr, so wie Melanie, vielleicht beruflich damit zu tun habt oder dass ihr mit der Schule vielleicht mal in einem Hospiz wart und euch da so nochmal anders damit konfrontiert worden seid. Vielleicht habt ihr Oma oder Opa verloren oder eure Eltern, ein Geschwisterkind, was sehr früh von euch gegangen ist. Das alles hat heute hier Platz, auch die Trauer. Und für mich auch wirklich ein wichtiges Thema, was ich gerne von euch wissen wollen würde, ist, wie sind eure Freunde und euer Umfeld in der Trauer mit euch umgegangen? Also was hat euch geholfen und was hat euch zusätzlich noch deprimiert? 0331 70 97 110.
Und viele haben mich auch im Vorfeld gefragt, was kann man denn machen, wenn man zum Beispiel gehört hat, dass bei jemandem jemand gestorben ist, gehe ich zu dem hin, mir ist das unangenehm. Mhm. Und das würde mich auch mal interessieren von allen, die sowas selbst erlebt haben. Also wo habt ihr euch auch gesagt, oh, ich fühle mich jetzt gerade allein gelassen oder was war gut? Und prinzipiell würde ich auf jeden Fall sagen, dass man immer Leute ansprechen sollte.
Also das kann ich aus rein persönlicher Erfahrung auch sagen, das hätte ich nie gedacht, dass es so ist. Ich dachte immer, so ein herzliches Beileid, das ist doch aus dem 18. Jahrhundert, sagen Omas zueinander und so. Mhm. Aber jedes herzliche Beileid oder jeder, der das nicht verschwiegen hat, der hat mein Herz ein bisschen geöffnet, muss ich sagen. Also, dass ich wieder das Gefühl hatte, ich bin nicht alleine und ich muss mich nicht verstellen und so. Und ich habe meine Radiosendung gemacht, das ist was ganz anderes. Aber im Privaten oder auch im Kollegenkreis, alle, die mich normal dazu gefragt haben oder wie geht's dir denn? Dann kann man ja immer noch selber aussuchen, was man jetzt redet oder was nicht. Aber man ist nicht in so einem komischen, ich bin ja kein Schauspieler oder so. Und das habe ich halt oft von einem Freund von mir, ist jetzt der Großvater gestorben, und der hat auch gesagt, es selbst in seiner Familie, es wird totgeschwiegen. Mhm. Es ist jetzt 2 Monate her, man spricht nicht mehr darüber. Es ist kein Thema mehr. Und er hat gesagt, es ist ein Segen, alle Leute, die ihm da drauf ansprechen oder wenigstens sagen, es tut mir leid, was bei dir passiert ist. Dabei bricht man sich ja keinen ab. Und viele denken aber, man reißt dann eine große Wunde auf. Aber ich persönlich kann sagen, es ist nicht so, weil die Wunde ist da. Und die heilt auch dadurch, dass Menschen einfach sagen, Mitgefühl zeigen und sagen, es tut mir leid, was dir passiert ist. Und vielleicht ist das auch sehr individuell. Das könnt ihr auch gerne erzählen. 0331 70 97 110. Ob das bei euch nicht so ist, ob das bei euch nicht so war, dass ihr gesagt habt, nee, mich sollte auch wirklich keiner drauf ansprechen.
Und man kann ja auch immer sagen, ich will jetzt nicht drüber reden oder das ist noch zu früh oder so. Aber es ist, glaube ich, schön zu wissen, dass die anderen Interesse haben und da sind. Und wenn man irgendwann so weit ist, dass man drüber sprechen kann, dass man weiß, zu denen kann ich jetzt hingehen, die interessieren sich dafür.
Genau.
Herzlich willkommen, Jascha.
Hallo.
Hallo.
Du bist 15 Jahre alt und kommst aus Dresden.
Genau.
Was war, als du gehört hast, dass wir über dieses Thema reden, dein Gedanke?
Ich habe als erstes dran gedacht, dass, keine Ahnung, dass das Jahr für meine Familie nicht so gut war, dass mein Onkel vor ungefähr einem Dreivierteljahr, man muss dazu sagen, er ist ungefähr 50, ich hätte nicht gedacht, dass der mit seiner Freundin nochmal Kinder kriegen könnte. Und auf jeden Fall ist sie schwanger geworden und hat wohl Zwillinge gehabt, aber das war alles geheim. Also die leben in Köln, das heißt, wir haben zwar Kontakt zu denen und suchen die auch und so über meine Großeltern, die dort auch leben, aber wir bekommen halt nicht alles direkt mit. Und wenn sie sowas geheim halten wollen und das als Überraschung verkünden möchten, dann erst recht nicht, weißt du. Und es war wohl so, dass einer dieser beiden Zwillinge, also ich weiß nicht, ob welches Geschlecht der zweite gehabt hätte, aber einer der beiden Zwillinge ist im Bauch gestorben. Das kommt irgendwie bei Zwillingen mal vor. Also es kann passieren. Das ist das Risiko ist irgendwie bei solchen Mehrgeburten immer da, war gesagt. Und die kleine Cousine dann, die da noch mit drinne war, die hatte irgendwie ziemlich schwere Behinderung, also sie hätte die gehabt. Mhm. Und dann war es aber so, dass irgendwann, wie gesagt, wir wussten davon halt nichts. Irgendwann kam ich von der Schule nach Hause, habe meine Mutter dann Wein vorgefunden. Und dann hat sie halt gesagt, dass meine Cousine gestorben ist. Mhm. Und ich dachte so, meint sie die jetzt in Mexiko? Ist irgendwas mit der Familie von meinem Vater nicht okay? Aber es war so, dass mein Onkel dann halt irgendwann angerufen hat, und beziehungsweise meine Großeltern, weil mein Onkel total zerschlagen war, mhm. und Bescheid gesagt haben, dass das Kind halt gestorben ist. Also es ist wohl tot auf die Welt gekommen.
Mhm. Halt und gedacht. Als du das gehört hast, hat es dich auch mitgenommen, obwohl du die ganze Vorgeschichte noch gar nicht kanntest? Oder wie hast du das da erlebt?
Warte mal kurz. Mhm.
Oh, jetzt kommt Mutti. Morgen musst du zur Schule. Mit wem quatschst du da? Oh, was sagt Mutter? Hallo?
Der hat gesagt, ich soll gleich mal aufhören.
Ja, wer sagt jemand, du sprichst über was Wichtiges? Sprichst du mit deiner Mutter auch über das Thema? Dann muss sie mit dir jetzt darüber weiterreden, wenn dich das so beschäftigt.
Ich will gerade ehrlich gesagt nicht mit meiner Mutter über das Thema reden, die hat selber.
Warum?
Probleme. Die hat Brustkrebs, und das wissen wir erst seit ungefähr einem Monat. Mhm. Und da hatte sie jetzt neulich eine OP, und es ist wohl relativ klein gewesen, der Tumor. Und da wurde entdeckt, dass der doch doppelt so groß ist wie erwartet. Und jetzt muss sie wohl nochmal operiert werden. Jetzt ist sie die ganze Zeit zu Hause und bekommt erstmal mit, was so meine Geschwister und ich den ganzen Tag hier so treiben.
Mhm. Kannst du uns die Geschichte von deinem Onkel noch zu Ende erzählen, oder musst du jetzt auflegen?
Nee, ich kann noch zu Ende erzählen.
Okay.
Auf jeden Fall, was hast du gefragt, wie ich das aufgenommen habe?
Genau.
Ich habe mir als erstes, also ich war natürlich komplett geschockt, ich habe damit gar nicht gerechnet, ja. Wie auch, aber, und dann habe ich mir ausgemalt, was wäre, wenn die auf die Welt gekommen wäre und ich halt noch eine kleine Cousine gehabt hätte, oder im schönsten Fall sogar zwei. Mhm. Das war dann wirklich der Moment, in dem ich mir dachte, warum gibt es sowas auf der Welt? Also warum kommen so Kinder? Also sie wäre wohl schwerst behindert gewesen. Mhm. Sie wäre halt immer noch ein Leben gewesen. Und dann ist sie aus irgendeinem mir nicht bekannten Grund dann doch frühzeitig gestorben. Mhm. Sie konnte also auch nicht zu irgendeiner Beerdigung oder so gehen, weil es gab eine. Mhm. Aber die war im kleinsten Kreis und wir konnten nicht 600 Kilometer durch Deutschland irgendwie fahren. Das hat doch Zeit nicht hergegeben, und dann waren wir halt uns irgendwie selber überlassen, wie wir das jetzt handhaben sollen.
Und du hast ja gerade beschildert, dass es dich mitgenommen hat und dass aber auch gerade die Stimmung bei euch zu Hause nicht so gut ist. Wie kannst du denn darüber sprechen? Also wie kannst du das verarbeiten? Kannst du mit anderen Geschwistern darüber reden oder mit Freunden, oder machst du das alles mit dir alleine aus?
Ich mache das größtenteils mit mir alleine aus, weil meine Geschwister wohl, also Die sind jünger als ich, und die können damit irgendwie unbefangener umgehen. Die haben sich wahrscheinlich nicht so große Gedanken gemacht. Mhm. Die waren zwar auch geschockt, aber die haben es wahrscheinlich nicht wirklich zu fassen gekriegt, was das jetzt wirklich war. Und ich hatte für mich ein paar Freunde, die das gewusst haben. Also es wissen bis heute nur die wenigsten, dass es passiert ist. Und ich möchte auch, dass das so bleibt bei uns, weil manche von denen halt solche Erfahrungen hatten, dass Menschen, die sie geliebt haben, gestorben sind, und die wussten auch irgendwo, wie ich mich vielleicht fühlen könnte. Ich meine, das Schlimme ist halt, ich habe die nie kennengelernt. Ich wusste es nicht. Ich habe direkt von vornherein mit einem toten Baby zu pendeln gehabt.
Also. Ja. Und jetzt hast du ja auch gerade erzählt, dass deine Mutter krank ist. Ist das auch noch etwas, was das Thema Tod oder Sterben auch noch mal ganz aktuell bei euch in der Familie nach vorne bringt?
Nee, nicht durch meine Mutter, weil wie gesagt, es wurde früh genug entdeckt, dass sie das hat, und die Chancen stehen eigentlich gut. Mhm. Was sie jetzt wohl so fertig macht, ist, dass sie gegen die Erwartung wohl doch eine Chemotherapie machen muss, einfach weil es größer ist als gedacht. Aber sie ist, wie gesagt, eigentlich besonnen, was das angeht. Mhm. War ein bisschen wankelmütig. Mhm. Man weiß halt nie, was gerade Sache ist.
Klar. Vielen Dank, Jascha, dass du angerufen hast und uns erzählt hast, wie du einen Tod erlebt hast, sogar von zwei Menschen, die du gar nicht kanntest und die du dann aber trotzdem sehr emotional aufgenommen hast. Wir wünschen noch einen schönen Abend.
Mach's Danke. Gut.
Tschüss.
Tschüss. 0331 70 97 110 ist die Telefonnummer. Ihr könnt auch auf unserer Facebook-Seite posten, wenn euch das zu intim ist, zu dem Thema Tod hier anzurufen. Das lesen wir gerne vor. Wenn ihr noch andere Denkanstöße habt, gerne auch über die Studio-Message. Einfach die Fritz-App runterladen, die kostet nichts. Und dann ist da so ein Button, Studio-Message, ist so ein Messenger-Dienst. Da schreibt ihr direkt ins Studio. René und ich können es lesen. Aber am schönsten ist natürlich, wenn ihr anruft und uns erzählt, wie ihr zum Thema Tod und Trauer steht, was euch da im Leben schon so widerfahren ist. Habt ihr vielleicht jemanden begleitet beim Sterben? Habt ihr selber eine Diagnose bekommen, die nicht besonders rosig aussieht? Wie habt ihr die Zeit der Trauer erlebt, wenn jemand gestorben ist, den ihr sehr, sehr gerne hattet, vielleicht aus eurer Klasse, ein Freund oder beim Motorradunfall, Autounfall, eure Eltern? Das alles hat hier heute Platz.
Mhm. Und du hast gerade schon ein wichtiges Stichwort gegeben, nämlich jemanden beim Sterben begleiten. Das ist etwas, was heute nicht mehr so wahnsinnig oft passiert. Aber Alexandra, die hat es tatsächlich gemacht. Sie hat nämlich ihre Großmutter begleitet.
Hallo Alex.
Ja, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Seid gegrüßt.
Schön, dass du anrufst.
Bitte?
Schön, dass du anrufst. Ist es dir schwer gefallen oder hast du gesagt, ach Mensch, kann man auch mal drüber sprechen?
Nee, kann man immer drüber sprechen. Ich bin eigentlich Radio 1-Hörerin. Bloß ab 22 Uhr finde ich ja eure Sachen so ab und zu auch sehr interessant. Und ich finde, dieses Thema wird viel zu wenig in die Öffentlichkeit gebracht. Und ich finde es einfach wichtig, weil das gehört zu uns. Und irgendwann begegnet uns der Tod. Und dann, glaube ich, muss man vielleicht auch ein bisschen vorbereitet sein, wenn man das überhaupt so sagen kann. Und ich habe gestern noch gesagt, das gehört zu unserem Leben dazu. Also...
Wem hast du das gesagt?
Ich arbeite im Hort und da habe ich den Kindern, ich habe nebenbei noch so eine Yoga-Gruppe und da kamen wir irgendwie auf dieses Thema Gott oder Glauben oder Nicht-Glauben. Hm. Und da haben sie mich gefragt, ob ich glaube und da sage ich nein und dann kamen wir irgendwie auf meine Großmutter. Mhm. Und da haben sie gesagt, dass sie darüber sehr traurig sind, die Kinder. Und da sage ich, ja, aber es gehört irgendwie so zum Leben. Und wir haben uns darüber unterhalten, was glauben die Kinder, was glaube ich, was denken sie, was danach passiert. Ich denke, ich werde im besten Fall Blumenerde. Mhm. Also meine Familie weiß es auch schon, dass ich in die Erde möchte und nicht verbrannt oder nicht auf die Wiese. Und einen ganz billigen Sarg möchte ich haben und einen ganz schlichten Stein.
Mhm. Und du hast schon ganz konkrete Pläne auf jeden
Fall. Ja,
da müssen wir ja auch sagen, du bist natürlich auch ein bisschen älter als alle, viele andere, die zuhören, dass man sich mit 18, 20, 25 jetzt, wenn man nicht direkt davon betroffen ist, dass Oma oder Eltern oder so sterben, damit nicht so große Gedanken macht wie mit 40, ist natürlich auch klar. Aber du hast wiederum deine Großmutter begleitet beim Sterben.
Ja, und ich habe meine Großmutter begleitet, weil ich mit 20 meinen Vater verloren habe an Krebs. Und der ist in der Charité damals zur Wendezeit elend zugrunde gegangen, von einer Intensivstation in ein Sterbezimmer mit 5 Personen, wo der Arzt gesagt hat, Frau Pioch, wenn Sie nochmal Ihren Vater anfassen wollen, ziehen Sie sich Gummihandschuhe an. Und ich werde dieses Bild nie vergessen, wie ich ihn gesehen habe. Und ich war damals auch viel zu jung, das anders zu tragen oder mehr Fragen zu stellen. Ich habe zwischendurch wirklich noch gedacht, er würde wieder gesund werden. Mhm. Und da habe ich dann immer wieder gedacht, sowas passiert mir nicht nochmal. Mhm.
Sag mal, aber da würde ich gerne nochmal hin zurückgehen, mit 20 seinen Vater zu verlieren, ist ja schon wirklich, ist immer schrecklich, aber so jung ist natürlich noch mehr grausam. Aber die lagen da zu fünft in einem Sterbezimmer, weil man gesagt hat, das ist...
alleine, ne? Da war er noch an allen Geräten und dann gab es dann den Moment, wo er alleine, also wo er nicht mehr alleine lag, sondern wo er mit mehreren Leuten in einem Zimmer war, wo ich dann... wahrscheinlich so jung und naiv und völlig hilflos und völlig überfordert gedacht habe, es ist vielleicht ein gutes Zeichen, aber als ich den dann gesehen habe, habe ich gewusst, es ist kein gutes Zeichen und er hat auch keine Flüssigkeit mehr und er wurde auch nicht mehr versorgt. Und dieser Anblick, das hat sich so bei mir eingeprägt.
Hast du ihn dann auch noch tot gesehen?
Ja, nee. Er ist in der Nacht, also ich bin abends nochmal da gewesen und in der Nacht ist er dann verstorben.
Und wie ist denn das dann? Dann werden die, wenn die im Krankenhaus sind und dort versterben, dann werden die irgendwann runtergebracht in die Leichenhalle und man kann sie nicht mehr sehen oder man könnte sich aussuchen, ob man sie beim Bestattungsinstitut vielleicht nochmal sieht?
Vielleicht hätte ich das machen können. Also wenn es mir jetzt passieren würde, würde ich dafür sorgen. Aber mit 20, ich war total überfordert. Mhm. Also ich habe dann noch meine große Schwester angerufen und habe gesagt, wir müssen was tun. Er kriegt keine Flüssigkeit mehr. Ich hatte mich so ein bisschen erkundigt, dass dieser Tod dann sehr schmerzhaft ist, wenn die Leute verdursten. Und ich war auch zu jung, ich konnte da auch niemanden fragen und da war auch irgendwie kein Arzt, der gesagt hat, Mensch, hören Sie mal zu, das geht jetzt zu Ende oder so. Also das war völlig...
Wo war deine Mutter?
Meine Eltern sind getrennt, schon ganz lange, schon seit meiner Kindheit. Mhm. Die war da nicht da. Also ich war mit meiner großen Schwester und seiner Frau dort, aber seine Frau war eigentlich noch fertiger als wir. Ja. Und ich war da einfach überfordert. Also es war auch, zwischendurch war die Situation so, dass ich gedacht habe, der wird gesund und da fiel gerade die Mauer. Mhm. Und da hat mein Vater noch gesagt, wir sollen alles sammeln. Und ich habe gerade Fahrerlaubnis gemacht und mein Vater kam eigentlich aus dem Westen und da habe ich immer noch gesagt, ich nehme dich dann mit, ich lerne jetzt Autofahren. Und das konnte er alles nicht mehr erleben. Also wir konnten nicht mehr in den Westteil der Stadt zurückfahren.
Da würde mich jetzt auch nochmal interessieren, das ist jetzt sehr lange her und vielleicht auch interessant für die, die zuhören und gerade vielleicht einen Elternteil verloren haben oder so. Wie hat sich das im Laufe der Jahre verändert, deine Trauer?
Also die Trauer ist immer noch da. Ganz schlimm war das, als ich selber Mutter wurde. Da war ich nochmal so ganz traurig, weil mein Vater liebte so Kinder und mein Sohn hat auch als Zweitnamen den Namen meines Vaters bekommen. Da war ich ganz traurig und ich weiß, dass einer mal zu mir gesagt hat, warum heulst du denn jetzt noch? Das ist doch schon 10 Jahre her.
Ja, bravo, guter Spruch.
Ja. Und also da hat es mich nochmal so richtig erwischt und heute ist es so, dass ich so eine Sehnsucht trotzdem noch habe, weil er auch relativ jung gestorben ist. Also nicht relativ, er war Anfang 60, das ist sehr jung.
Ja.
Und er hatte ein spannendes Leben, was ich gar nicht alles wusste und nie erfahren werde, weil er einfach zu früh gestorben ist. Und er wollte immer
zu wenig Zeit gemeinsam. Ne?
Ja, und er wollte mir immer seine Geschichten erzählen, aber ich war so Anfang 20, hatte ganz andere Sachen im Kopf. Ich wollte tanzen gehen und ich war wie...
Klar, das ist natürlich auch was, das muss man sich selber dann auch verzeihen, weil es ist ja total normal, mit Anfang 20 tanzen zu gehen und nicht mit Vater da auf dem Sessel zu sitzen, der einem Geschichten erzählt.
Und heute ist es so, also er hat immer so eine Tabakreihe genommen, so als Aftershave und sowas. Und das gibt's ja immer noch. Und wenn ich arbeite ja mit Kindern, sprich Eltern kommen, Väter kommen und wenn Väter diese Sache benutzen und diesen Duft an sich haben, muss ich eigentlich fast aus diesem Raum rausgehen, weil ich das gar nicht aushalten kann.
Mhm.
Und also Geruch verbinde ich sowieso immer, also ich glaube wir alle mit Menschen und es schmerzt wirklich noch, also die Trauer hat sich verändert, ist viel milder geworden, es hat sich, also ich bin da auch so stolz, dass ich so einen Vater hatte und ich habe mich auch auf die Spurensuche so ein bisschen gemacht. Wir haben jetzt festgestellt, dass wir wirklich noch Verwandte haben, wo wir gedacht haben, wir wären so eine ganz kleine Familie. Aber es gibt wirklich Situationen, wo ich sage, ich bin jetzt Mitte 40, wo ich sage, ich möchte gerne meinen Vater haben. Der wäre jetzt schon so alt, den wird es wahrscheinlich gar nicht mehr geben. Aber es gibt wirklich so eine Momente, wo ich auch Neid, also ich spüre auch Neid von Freundinnen oder Kollegen, die noch Väter haben.
Ja.
Dass ich denke, die hatte es so gut und mein Vater war so ein Starker und er hat immer sogar in seinen letzten Tagen gesagt, die größten Leistungen seines Lebens waren seine beiden Töchter und der war so stark und der hat mich immer so in den Arm genommen. Ja?
Und Alexander, du hast gesagt, diese Erfahrung damals, dass dein Vater da so im Krankenhaus gestorben ist, hat dazu geführt, dass du gesagt hast, so soll es nie wieder ablaufen.
Genau.
Und erzähl uns doch noch ganz kurz, wie das bei deiner Großmutter war, weil du hast ja gesagt, dass du sie dann begleitet hast beim Sterben.
Genau, also das war einfach, meine Großmutter war auch eine große Liebe meines Lebens. Das war wirklich eine große Mutter für mich. Ich war da die meiste Zeit in meiner Kindheit. Ich war, als ich krank war, immer bei ihr. Ich wollte eigentlich immer bei ihr bleiben. Ich war das Kind meiner Großmutter. Und wir haben uns darüber ganz viel unterhalten und da haben wir irgendwie diesen Deal gehabt. Ich lasse sie da nicht alleine, wenn es irgendwann mal so weit ist. Und es war dann irgendwann so weit, dass sie krank wurde. Sie war vorher dann in so einer Art betreutes Wohnen im Altersheim. Dann war sie im Krankenhaus und dann war irgendwann klar, also jetzt geht's zu Ende. Und dann hatte ich ein super Team, die auch wussten, dass meine Großmutter zu mir gehört und habe gesagt, ich komme nicht mehr arbeiten. Meine Großmutter wird jetzt sterben, so in den nächsten Tagen. Ich komme nicht, ein großes Verständnis es haben alle verstanden. Ich bin zum Arzt gegangen, ich habe gesagt, ich möchte jetzt bei ihr sein und habe dann im Krankenhaus gesagt, sie können jetzt mal hier ein Bett hinstellen und ich besorge mir hier Blumen und weiß ich nicht, meine Großmutter hat auch an Gott geglaubt, eine Bibel und habe zu meiner Mutter und meinen Schwestern gesagt, ich bleibe jetzt da.
Mhm.
Und die haben sich dann mit eingeklinkt, sodass wir nachher wirklich 4 Leute waren, wo immer jemand an ihrem Bett war.
Mhm.
das war für die Leute im Krankenhaus erstmal komisch, dass auf einmal Familie da ist, aber für uns war das auch so, wir hatten da so nochmal so einen Blick drauf, also wie oft war überhaupt jemand da, ja. und konnten nachher auch für sie Sorge tragen, indem wir einfach kommuniziert haben. Also wenn sie Schmerzen hatte und nachher nicht mehr reden konnte, habe ich das über ihre Augen verstanden und habe zur Ärztin gesagt, Mensch, meine Großmutter hat Schmerzen, und vorher gab es dann auch so Sprüche wie, naja, sie, zu mir hat sie ja nichts gesagt. Wo ich dann noch damals gesagt habe, ja, sie kann auch gar nicht mehr sprechen, wie soll sie ihnen das sagen? Also sie kann nicht mehr reden. Und wir haben dafür gesorgt, dass wir ohne Schmerzen gehen konnte. Und es war, also für mich wäre kein anderer Weg gegangen. Das war, also es war total traurig auch. Und als dieser Moment dann kam, wo wir gemerkt haben, jetzt geht sie, also auch durch Morphium und durch andere Schmerzmittel.
Aber auch heilend wahrscheinlich, ne, nach dem, was dir mit deinem Vater passiert.
Also sie hatte keine Schmerzen, sie war ganz ruhig. Und auf einmal haben wir gemerkt, dass ihre Füße kalt werden, und meine Mutter fing panisch an, sie zuzudecken, wo wir gesagt haben, nee, das ist jetzt, also jetzt geht sie. Mhm. Und ich weiß, ich habe damals noch regelmäßig Fritz gehört, und auf dem Weg ins Krankenhaus, ich bin zwischendurch immer gependelt, weil mein Sohn erst in der ersten Klasse war, gab es bei euch eine Sendung, das ging dann irgendwie über Sterne und weiß ich nicht. Und da wurde gesagt, wer jetzt Grenzen überschreiten will, der muss es jetzt tun, jetzt ist es einfach. Und das habe ich zu ihr gesagt, habe gesagt, Großmutter, jetzt mach dich mal hier auf den Weg. Heute ist es ganz einfach. Mhm. Und das war, also ich habe sie dann in den Arm genommen, und sie hat so ein paar Mal noch tief ein- und ausgeatmet, und auf einmal war Ruhe. Mhm. Und sie hatte dann auch nur so einen Sauerstoffschlauch.
Alexander, auf alle Fälle vielen Dank, dass du beide Geschichten uns erzählt hast, von deinem Papa und von deiner Oma. Ja, und eine gute Nacht dir.
Ja, euch auch.
Danke dir, ja. Tschüss.
Ciao. Mach's gut. Fritz. René Treder und Katrin Thüring. Blue Moon.
Herzlich willkommen in dieser Nacht, die wir gemeinsam verbringen. René und ich möchten heute gerne mit euch über den Tod sprechen. Alexandra hat da ganz interessante Sachen auch gesagt. Ja, habt ihr eure Eltern verloren, Geschwisterkind, einen Freund, euren Lebensgefährten, eure Frau, und kennt auch das Gefühl, wie sie gesagt hat, von Neid, dass es den anderen nicht passiert ist, sondern euch. Konnten eure Freunde gut mit der Trauer umgehen? Wen habt ihr verloren? Habt ihr, finde ich, auch einen ganz interessanten Fakt, über den wir mal sprechen können, oder wie seht ihr das? Habt ihr denjenigen nochmal tot euch, habt ihr euch nochmal verabschiedet? Ja, seid ihr nochmal ins Bestattungsinstitut und sagt danach, oh, hätte ich mal lieber nicht gemacht, denn Opa sah ganz anders aus als früher? Oder sagt ihr, es war total gut für mich, weil ich gesehen habe, dass er tot war oder dass sie tot war? Also hattet ihr da die Wahl, denjenigen noch tot zu sehen, und habt ihr es angenommen oder nicht? 0331 70 97 110, natürlich auch alles andere zum Thema Tod, was ihr da so erlebt habt, was ihr gefühlt habt, die Phasen der Trauer, könnt ihr heute mit uns besprechen.
Und der Tod betrifft uns ja auch selbst. Also wir haben jetzt oft die Perspektive eingenommen, wenn jemand stirbt, wie wir trauern. Was mich auch interessieren würde, es gibt ja auch schlimme Krankheiten. Und auch wenn man jung ist, kann man eine Krankheit bekommen, die nicht heilbar ist. Und vielleicht geht es euch tatsächlich so. Und mich würde interessieren, wie seid ihr damit umgegangen, als ihr die Diagnose bekommen habt? Und wie lebt ihr auch heute damit? Weil das ist ja eigentlich die einzige Alternative, die man hat, mit einer tödlichen Krankheit leben und das Beste daraus machen. Angerufen hat uns außerdem auch Beate gerade. Hallo.
Hallo Beate.
Hallo.
30 Jahre jung bist du, von wo rufst du an?
Ja, vom Beruf.
Wo rufst du an? Wo bist du gerade?
Ach, von wo rufst du an? Ich bin jetzt gerade irgendwo auf der Autobahn, kurz vor Berlin, und bin aus Hamburg gekommen.
Herrlich.
Ja, es war herrlich in Hamburg.
Jetzt erzähl mal, das Thema Tod, wie hat es dich in deinem Leben schon so getroffen?
Genau, schon relativ lange und relativ viel, weil ich bin Kinderkrankenschwester und habe eigentlich 10 Jahre lang auf einer Kinderintensivstation gearbeitet und damit zwangsläufig immer mal wieder mit dem Thema Tod zu tun gehabt. Ja, also eher mit den Eltern, gar nicht mehr so viel mit den Kindern, sondern eher mit den Eltern, die ihr Kind verlieren sozusagen. Also viel häufiger das in der Form sozusagen, weil die Kinder oftmals am Ende dann gar nicht mehr so viel miteinander, mit den Eltern sprechen konnten oder mit uns sprechen konnten sozusagen. Und da ganz viele Elternarbeit geleistet habe.
Was heißt Elternarbeit? Wie läuft sowas ab?
Quasi die Eltern mit dem Kind begleitet auf dem letzten Weg. Das ist halt leider oftmals bei Kindern so, dass sie nicht wie ältere Menschen halt einfach einschlafen, sondern dass die Kinder halt an Schläuchen hängen, beatmet sind, solche Sachen. Und man halt einfach dann mit den Eltern zusammen diesen Weg gehen muss, wenn einfach klar ist, das Kind ist unheilbar krank oder es kann nicht mehr gerettet werden. Und man quasi die Eltern eigentlich also einfach meistens begleitet und mit denen zusammen versucht, das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber so angenehm wie möglich zu gestalten.
Aber es ist doch trotzdem schwer auszuhalten, oder? Also ein Kind sterben zu sehen und
ganz klar.
Es gibt auch keinen Trost irgendwie.
Genau, man kann den Eltern auch nicht, also man kann nur sagen, es tut einem leid, aber man kann denen in keiner Weise irgendwie helfen. Es ist halt, ist ganz, ganz schwer, ganz klar. Also weil es halt einfach nicht, die Zeit ist noch nicht ran, sozusagen. Das ist einfach schwer zu verstehen für alle und kommt halt immer so ein bisschen auf an, sind das chronisch kranke Vorgeschichten gewesen oder ist das so eine plötzliche Sache, weil durch einen Unfall zum Beispiel oder so, das ist halt schon nochmal ein Unterschied, einfach wenn es so diese Fassungslosigkeit von Eltern ist. Das ist das, was mich einfach wirklich auch kaputt gemacht hat.
Wie kommuniziert ihr das den Kindern eigentlich?
Seltsamerweise sind die Kinder, die wissen das eigentlich, also wenn das einfach klar ist, die haben irgendwie jetzt Krebs zum Beispiel, die Kinder wissen das, die Eltern ganz, ganz oft wollen die Eltern nicht mit den Kindern sprechen.
Was heißt das, nicht mit den Kindern sprechen?
Na, die Kinder werden nicht darüber informiert, dass sie eine unheilbare Krankheit haben. Das habe ich ganz, ganz oft erlebt. Ich muss dazu sagen, dass diese Kinder bei uns, wenn denn immer, also auf der Intensivstation immer erst im Akutfall lagen und vorher eben auf anderen Stationen und diese Vorarbeit bei so einer wirklich chronisch kranken, also tödlichen Erkrankung, die müssen eigentlich schon die anderen Stationen vorher leisten, beziehungsweise mit den Eltern und den Kindern ins Gespräch gehen und oftmals wollen die Eltern aber eben ihre Kinder schützen und denen nicht sagen, dass sie so schlimm krank sind. Und
was hast du denn erlebt, wie Kinder damit umgehen?
Eigentlich seltsamerweise ganz, ganz positiv, dass die halt eigentlich für die das okay war. Also das ist ganz komisch. Manche Kinder wollten halt einfach, also das war jetzt okay für die. Die haben dann ihren Trost gefunden, sozusagen. Oder für die war es einfach jetzt in Ordnung. Die mussten gehen und haben sich eher noch um die Eltern gesorgt. Also es ist ganz, ganz abgefahren irgendwie. Das kann man gar nicht in Worte fassen. Aber es gibt natürlich auch das Gegenteil, ne?
Von Kindern, die sagen,
die einfach nicht sterben wollen, klar. Und die sagen, mach das jetzt nicht. Also wenn man einfach, ich will nicht sterben, denen einfach klar ist, die wollen halt nicht und dann müssen die eben aber doch notfallmäßig irgendwie behandelt werden und dann kriegen die so eine Narkose und eigentlich irgendwie klar, die schaffen das nicht, aus dieser Narkose wieder aufzuwachen.
Oh,
so.
Dieser Satz auch, den habe ich auch schon mal gehört, allerdings nicht von einem Kind. Wenn dir jemand sagt, ich will nicht sterben und du weißt, der wird sterben, das ist so unfassbar grausam.
Genau, das ist ganz, genau, das ist auch das, damit kann man einfach gar nicht umgehen. Sowas kann man halt irgendwie klar mal besprechen hinterher, aber sowas ist halt einfach, was bringt einem fürs Leben, klar.
Beate, du hast gerade im Nebensatz so halb gesagt, dass dich das kaputt gemacht hat. Das heißt, ich vermute, du arbeitest jetzt nicht mehr auf der Intensivstation?
Genau, also doch, aber nicht mehr viel, nur noch ganz, ganz wenig. Wir haben auch, also es ist ganz viele Sachen, es ist halt noch der Schichtdienst, aber auch dieses Emotionale, wenn man immer, also man, das ist halt einfach mit Kindern was anderes, klar. Ist, man möchte halt irgendwann nicht mehr so viel Leid ertragen. Obwohl man muss dazu sagen, bei Kindern ist es immer noch netter als bei vielen auf Erwachsenen-Intensivstationen zum Beispiel.
Und hat die Arbeit jetzt auch einen anderen Umgang mit deinem eigenen Tod bewirkt? Oder wie, du bist jetzt 30, hast du gesagt. Das heißt, du arbeitest jetzt schon seit einer Weile in dem Beruf?
Seit genau über 20 Jahren, 10 Jahren. Ja, mit meinem eigenen Tod ich habe ganz klare Vorstellung, wie das, also wie lange ich leben möchte sozusagen. Also so lebensverlängernde Maßnahmen, dem stehe ich sehr, sehr skeptisch gegenüber. Also wenn ich es mir wünschen würde, würde ich es halt wirklich relativ klar und schnell zu Ende haben wollen und nicht dieses lange Leid und immer noch wieder versuchen, doch noch irgendwie zu überleben sozusagen. Das möchte ich mehr nicht.
Hast du Angst vor dem Tod?
Nee, gar nicht.
Auch wenn es morgen passieren würde?
Ja. Also ich weiß jetzt, dass es gibt ja immer diese schöne Wunschvorstellung, dass dann Menschen auf einen warten sozusagen. Und ich glaube, also da habe ich gar keine Angst davor. Also überhaupt nicht. Ich weiß nicht, was kommt, aber Angst habe ich definitiv nicht.
Nee. Okay, Beate. Dann vielen Dank, dass du angerufen hast und uns deine Erfahrungen mitgeteilt hast.
Ja, sehr, sehr gerne.
Bis bald.
Ich höre euch noch ein bisschen zusammen. Bis bald.
Mach's. Tschüss. Ciao.
Ich brauche Musik.
Kannst du haben. Ich habe ein Lied mitgebracht von Bosse.
Oh, mein Lieblingsmann.
Also das heißt, der singt. Das heißt Vier Leben und deutet schon so ein bisschen an, worum es geht. Nämlich, dass wir nämlich oft denken, wir würden ewig leben. Das war nämlich auch gerade meine Frage, so ein bisschen, wie wäre das, wenn du morgen stirbst? Wir machen Rentenverträge, wir planen, wir machen uns einen geilen Lebenslauf und wir vergessen oft das Hier und Jetzt und wollen alles immer optimieren und genau darüber singt Bosse ein bisschen.
Vier Leben.
Bosse mit Vier Leben hier im Blue Moon heute Abend mit dem Thema Sterben, Tod und Trauer. Und ein ganz wichtiger Aspekt vom Tod, den haben wir noch gar nicht so richtig beleuchtet, will ich vielleicht nach dem Song gerne jetzt machen, weil das passt ganz gut. Der Tod kann unserem Leben ja auch Sinn geben, weil er das Leben begrenzt. Das finde ich noch ganz wichtig zu sagen. Stellen wir uns vor, wir würden wie der Highlander ewig lange leben. Was würden wir dann eigentlich machen, würden wir unsere Zeit vergeuden? Und so sind wir durch den Tod natürlich ein bisschen gezwungen, das Leben zu nutzen. Es gibt einen schönen alten lateinischen Spruch, ja, der heißt Memento Mori, bedenke, dass du sterben wirst. Und das war so in der Antike als Übung gedacht, auch Mönche haben es dann später gemacht, dass sie sich also immer bewusst hingesetzt haben und sich überlegt haben, ich bin ein Lebewesen und irgendwann werde ich nicht mehr leben. Und wenn ich jetzt auf mein Leben schaue, mache ich was Sinnvolles? Bin ich glücklich mit meinem Leben? Bin ich zufrieden? Weil wir wissen nicht, ob wir 90 oder 100 werden. Und wenn es morgen vorbei ist, bin ich auf dem richtigen Weg.
Mhm. Ja, finde ich auch. Ich finde es einfach faszinierend, wie das Lebewesen Mensch es aber trotzdem schafft, das zu verdrängen, dass es selber auch sterben wird. Mhm. Also, dass man selber ja eigentlich ist ja auch gut so, ja, jeden Tag damit konfrontiert zu sein, ich werde mal sterben, finde ich auch ein bisschen gruselig. Aber ich weiß total, was du meinst. Das ist ja auch ganz oft so, wenn jemand im nahen Umfeld stirbt, dann ist erstmal die große Trauer, aber auch ganz viel Lust, so, ich bin ja noch da.
Ja.
Ich bin ja noch da. Und ich muss jetzt irgendwie was machen, um das zu merken, dass ich lebendig bin und ich will mich wieder lebendig fühlen und so.
Ja.
Also, ja.
Aber ich glaube gar nicht, dass es der Mensch ist, der das so verdrängt, sondern das sind wir in unserer heutigen Zeit.
Okay.
Es gibt ja andere Kulturen, die haben ja irgendwelche Rituale und die begehen den Tod ja ganz anders. Und da findet der auch viel mehr in der Gemeinschaft statt. Und auch unsere Vorfahren hatten den ja auch viel stärker bei uns. Wir sind ja gerade in so einer Gesellschaft, in der wir immer gute Laune haben sollen, in der alles perfekt sein soll und wo der Tod nicht reinpasst und wo der auch stört.
Hm,
und wo wir oftmals auch gar keine Zeit haben, uns so um unsere,
Moment mal, ich habe keine Zeit jetzt hier.
Ja, also wir haben keine Zeit zum Sterben und wir haben aber auch keine Zeit so richtig, um uns um die Sterbenden zu kümmern, weil wir haben volle Terminkalender. Also jetzt mal ganz böse gesprochen. Und ich glaube, dass das deshalb auch so ein wichtiges Thema ist, dass wir heute über sowas mal sprechen, um dieses Thema wieder auch ins Zentrum so ein bisschen zu rücken.
Markus, 31 Jahre jung aus Britz. Herzlich willkommen.
Hallo.
Du sitzt
Hallo.
In deinem Auto.
Ja.
Bist rechts rangefahren. Vielen Dank dafür. Und möchtest auch mal loswerden, was dich zum Thema Tod so beschäftigt, was du schon erlebt hast.
Naja, ich sag mal, mit 31 Jahren hat der Tod in meinem Leben schon eine relativ große Rolle gespielt.
Mhm.
Also angefangen hatte, als ich so zarte 10 Jahre alt war, ist mein erster Opa gestorben. Das hat sich dann hinweggezogen, bis ich, glaube ich, 24 war. Dann waren alle Großeltern nicht mehr da.
Mhm.
Das Schlimmste für mich war dann mit 29, dass ich meine eigene Mutter beerdigen musste, die auch bloß 53 geworden ist.
Woran ist deine Mutter gestorben?
Am Bauchspeicheldrüsenkrebs.
Das bedeutet, ihr habt irgendwann die Diagnose bekommen und dann war deine Mutter im Krankenhaus oder wie lief das ab?
Na, das war kurz nach dem Tod meiner Oma, war meine Mutter im Krankenhaus und auch für relativ lange Zeit. Und da hat sie die Diagnose bekommen. Natürlich hat sie uns da nicht so weit informiert. Also ich wusste, dass meine Mutter Krebs hatte, dass sie operiert wurde und dass sie danach eine Chemo kriegen sollte. Und irgendwann so nach anderthalb Jahren meinte ich dann irgendwann mal, das musste auch irgendwann mal aufhören.
Mhm.
Und da hat sie mir dann erklärt, dass sie nie wieder aufhören wird. Und so nach 2 Jahren habe ich dann auch halt rausgekriegt, dass es halt so ist, dass sie quasi eigentlich auf den Tod wartet. Weil mit einem Bauchspeicheldrüsenkrebs haben über 95% der Leute eine Lebenserwartung von einem Jahr. Und meine Mutter hatte da schon 2 Jahre hinter sich gebracht.
Ja.
Und hat auch noch fast 2 Jahre lang weitergekämpft. War für mich extrem schwer. Also ist auch ein langer Weg gewesen, dass ich da so frei drüber sprechen konnte, ohne dass die Emotionen mich übermannt haben.
Mhm. Es ist ja dann auch erst 2 Jahre her.
Das ist noch nicht mal 2 Jahre her. Am 4. Januar wären das 2 Jahre.
Ja.
Hättest du dir gewünscht, dass deine Mutter dich viel früher mit einbezieht?
Das kann ich so nicht mal sagen, weil man hätte sie dann von Anfang an ganz anders behandelt. Also meine Mutter hat die Krankheit, glaube ich, so genommen, wie ganz wenige Leute diese Krankheit nehmen. Sie hat nicht da drin den Schrecken gesehen und das Schlimme, dass sie bald sterben muss, sondern sie hat jetzt gesehen, alles klar, die Zeit ist knapp. Sie hatte eine Enkeltochter bekommen in der Zeit. Wir haben neu geheiratet. Und das waren so viele Sachen. Sie hat sich immer so Ziele gesetzt und von einem Ziel zum nächsten gekämpft. Mhm. Wenn ich selbst überlege, was sie noch kurz vor ihrem Tod, wir haben bei uns gab es immer eine Tradition zu Weihnachten, ersten Weihnachtsfeiertag gab es bei meinen Eltern zum Mittagende Kaffee und Armbrot. Das hat meine Mutter alles neu gemacht. Die hat gekocht für uns, obwohl sie gar nichts mehr geschmeckt hat. Und ja, starke Frau gewesen.
Das bedeutet, sie ist 10 Tage später dann auch zu Hause verstorben?
Ja, wir waren mit beide, die waren, ich sag mal, einen etwas längeren Zeitraum. Mein Vater hatte mich Freitag früh angerufen, um 5:30, dass er nicht weiß, was er machen soll. Ob er einen Krankenwagen rufen soll oder nicht. Weil wenn sie ins Krankenhaus gekommen wäre, hätte festgestanden, sie hätten sie so lange am Leben gehalten, wie ging. Mhm. Das wollte sie nicht, das wollten wir nicht. Dementsprechend bin ich natürlich gleich rübergefahren, wohne ja nicht so weit weg. Und naja, dann hat sich die Familie noch versammelt. Meine Schwester kam aus Hamburg. Hier, also meine Mutters Schwester kam aus Frankfurt. Ihre älteste Tochter, die kam hoch, also. Und dann ist er in der Nacht zum Sonntag dann verstorben. Mhm. Ja. Das war die schlimmste Beerdigung so. Und jetzt habe ich die nächste Beerdigung vor mir. Wo ich irgendwo fast noch sagen muss, die ganze Situation war für mich noch viel schlimmer eigentlich.
Was war da? Was ist da passiert?
Da habe ich vorletzte Woche Montag die Information bekommen, dass ein sehr guter Freund von mir tot aus seiner Wohnung geholt wurde. Da hat er auch schon mehrere Wochen drin gelegen. Und ja, dann ging das ganze Karussell los. Keine Familie da, die sich um ihn kümmert. Dann habe ich mich beigemacht und Polizei gespielt. Habe die Pflegeeltern ausfindig gemacht, bei denen er früher gelebt hat. Die waren dann rein zufällig noch auf Kur. Das hat die ganze Sache dann noch ein wenig erschwert, aber durch das Internet ist ja heutzutage alles möglich. Dann haben die mich aufgeklärt, dass er quasi vor mir jetzt als elternlos gilt, weil er zur Adoption freigegeben wurde.
Das bedeutet, du hast dich dann um die Bestattung gekümmert?
Ja, darauf läuft die ganze hinaus. Also normalerweise ist ja der Staat verpflichtet, jemanden zu beerdigen. Aber das wollten wir halt als seine Freunde nicht, weil das hätte bedeutet eine anonyme Beerdigung auf einem anonymen Grab, also auf der grünen Wiese. Ja, naja, und dann habe ich mich jetzt um die Beerdigung gekümmert mit dem Teil der Freunde. War da sehr interessant, was das multimediale Netz so alles hergibt. Ich habe Leute kennengelernt, jetzt seine Jugendliebe.
Die sich dann natürlich alle, das ist ja auch so, ne? Wenn jemand stirbt, den kannst du 10 Jahre nicht gesehen haben und auf einmal ist es wieder so präsent. Das wird da dann auch der Fall sein. Aber sag mal, Markus, nochmal einen Schritt zurück zu deiner Mutter. Wie geht's deinem Vater?
Schlecht.
Sprecht ihr über deine Mutter oder ist das ein bisschen Tabu zu Hause? Willst du dann nicht auch noch schlechte Stimmung machen oder wie wird das gehandhabt?
Nee, also wir reden schon über meine Mutter, sie ist ja noch präsent. Das ist ja, das ganze Haus ist halt meine Mutter, weil das hat sie ja eingerichtet. Und er hat halt auch noch nicht viel verändert. Mhm. Es steht noch das große Bild von der Beerdigung auf dem Esstisch.
Das ist schon irre, oder? Ein Elternteil zu Grabe zu tragen?
Das ist das Schlimmste, was man sieht. Nee, das Schlimmste ist, sein eigenes Kind zu beerdigen, aber danach kommt dann die Mutter, glaube ich. Also für mich ist es so gewesen. Ich habe tolle Eltern gehabt, die sich bis zum Schluss geliebt haben. Und die selber über 30 Jahre verheiratet waren. Die seit der 9. Klasse ein Paar waren. Das war sehr faszinierend, denn auch nach dem Tod so das mal mitzukriegen, was meine Mutter eigentlich für eine Frau war, was man ja sonst so gar nicht mitbekommen hat.
Hast du ihr vorher nochmal gesagt, dass du sie liebst?
Natürlich.
Und Markus, hast du jetzt bestimmte Trauerrituale? Also machst du irgendwas? Gibt es, dass du das Fotoalbum durchwühlst, dass du zum Friedhof gehst? Wie lebst du jetzt deine Trauer aus aktuell?
Also mittlerweile hat sich das zum Friedhof gehen ein wenig verringert, weil Friedhof ist halt nicht schön. Da liegt, wo meine Mutter liegt, liegt meine ganze Familie ringsrum. Daneben liegen ihre Eltern, schräg dahinter liegen mein Vater, die Eltern. Mhm. Ich selber habe das für mich angefangen zu verarbeiten. Also ich bin so ein bisschen auf, süchtig nach Tätowierung.
Mhm.
Aber mir schon wurde mit meinen Großeltern, also wo meine letzte Oma gestorben ist, habe ich mir angefangen, den Stammbaum tätowieren zu lassen. Ich war auch 2 Tage nach dem Tod meiner Mutter beim Tätowierer und habe mir den Geburtstag von ihr und meinem Vater tätowieren lassen.
Mhm. Mhm. Eine allerletzte Frage habe ich noch, bevor wir gleich in die Nachrichten gehen, Markus. Mhm. Du hast ja gerade gesagt, mit das Schlimmste ist, wenn man seine Eltern verliert. Deine Mutter ist jetzt gestorben, dein Vater lebt noch. Hat sich eure Beziehung jetzt ein bisschen geändert oder nutzt ihr jetzt die Zeit anders?
Man rückt doch ein ganzes Ende zusammen. Also ich habe ja auch noch eine Schwester, mhm, wo man wirklich sagen muss, es gibt immer an der schlimmsten Nachricht gibt es doch immer was, Judith.
Mhm.
Das ist so ein bisschen, was man sich auch bei so einen schlimmen Nachrichten immer noch zugute halten sollte.
Mhm.
Wir als Familie sind da dichter zusammengerückt. Natürlich grenzen sich denn, ich sag mal, die schwarzen Schafe umso mehr aus, weil meine Mutter war immer so ein bisschen das Bindeglied in der Familie. Aber es ist halt der positive Aspekt, dass wir als Familie da mehr miteinander machen. Wir haben einen Familienurlaub jetzt mal gemacht im Winter. War meine Mutter das letzte Wunsch, nochmal Skifahren.
Mhm.
Da waren wir jetzt im Februar gewesen mit Kindern und also Vater, wir als seine Kinder und seine Enkelkinder.
Mhm.
Und ihre beste Freundin war noch mit ihrem Partner, was mein Vater sein Cousin ist.
Mhm. Man merkt auf jeden Fall, wenn du erzählst, dass es für dich tatsächlich auch emotional ist. Und darum herzlichen Dank, dass du von deinem Leben uns heute Abend erzählt hast.
Nicht zu lange.
Danke dir, Markus. Alles Gute, ja? Bis bald.
Ja, bis bald. Ciao.
Tschüss.
Fritz. René Treder und Katrin Thüring.
Blue Moon.
Guten Abend. Der Tod, der gehört zum Leben. Jeder von uns wird eines Tages mal sterben. Meistens machen wir uns darüber ja keine Gedanken. Wir glauben, dass wir noch super viel Zeit haben. Aber deshalb haben Katrin und ich uns überlegt, dass wir heute mit euch 2 Stunden lang über Sterben, Tod und Trauer sprechen wollen.
Mhm.
Eine halbe Stunde haben wir noch.
Na, nicht mal. 25 Minuten. Wenn ihr noch was sagen wollt, ruft sehr, sehr gerne an. 0331 70 97 110. Ariane, herzlich willkommen.
Hi.
Guten Abend.
34 Jahre jung, rufst an aus Mitte. Vielen Dank schon mal, dass du uns dran teilhaben lässt. Ist ja jetzt wahrscheinlich auch für dich nicht das schönste Thema, über das man so nachdenkt. Aber trotzdem wichtig, oder?
Genau. Also das wollte ich auch gerade sagen. Also ich finde es super toll, dass ihr so ein Thema auch mal mit reinnehmt und ja, weil der Tod gehört einfach zum Leben und ja, dass man drüber spricht, ist wichtig.
Na, erzähl doch mal von deinem Leben. Welcher Tod hat da schon eine Rolle gespielt?
Also man hat mit 34 Jahren halt auch schon das ein oder andere mitgemacht.
Mhm.
Und der ein oder andere ist auf die nicht so schöne Weise gegangen. Und ja, ein Freund, ein sehr guter Freund von mir, der ist mir halt ganz wichtig gewesen, der ist an einer schweren Krankheit gestorben, an einer Mukoviszidose.
Mhm.
Ist halt eine Lungenkrankheit. Und wir haben einen langen Weg zusammen gehabt. Er wurde 2-mal transplantiert und also die Lunge wurde 2-mal transplantiert. Und beim 2. Mal hat es halt leider nicht so gut werden wollen wie beim 1. Mal und dann ist er leider verstorben.
Wie lange ist das her?
2010 war das gewesen.
Also vor 5 Jahren und er war da so alt wie du, 29?
Genau, 29.
Ja.
Und also er wollte immer die 30 schaffen, aber ja.
Hast du denn das Gefühl, so das ist auch immer eine Frage, die ich mir stelle, ob man sich, wenn jemand lange krank ist, darauf vorbereiten kann? Es gibt ja nicht besser und nicht schlechter, aber es gibt ja die Situation, jemand kommt beim Autounfall um oder stirbt ganz plötzlich an einem Herzinfarkt und dann steht man auf einmal da und auf der anderen Seite gibt es die, die lange krank sind, aber man kann sich nicht vorbereiten, oder?
Kann man nicht, also absolut nicht. Dadurch, dass wir halt, also ich war diejenige, die jeden Tag im Krankenhaus war, egal welches Wetter oder wie die Arbeit war, ich war jeden Tag im Krankenhaus, weil ich es anders nicht ertragen konnte. Also wenn ich einen Tag nicht dort war, weil wirklich mal irgendwas nicht gepasst hat, war es für mich ein schlechter Tag auf jeden Fall.
Und war dir da schon klar, dass er sterben wird? Also war das schon eine Begleitung oder war immer noch die Hoffnung, dass es wieder gut wird?
Die Hoffnung war da, ja, aber wenn ein Mensch zweimal eine Lunge transplantiert bekommt, muss schon sehr viel Glück damit beispielen, dass das alles funktioniert. Also.
Und wie war das für ihn? Wusste er, dass es möglicherweise so sein wird, dass er sterben wird? Und konntet ihr darüber auch sprechen?
Ja, also das war ihm vollkommen bewusst. Mhm. Und das, er ist damit immer sehr offen umgegangen, manchmal halt auch sehr scherzhaft. Das Schöne ist einfach, dass man, also wenn ich über ihn rede, immer ein Lächeln im Gesicht habe, weil er einfach ein klasse Typ war und er ist mit seiner Krankheit, also ich ziehe meinen Hut davor, jeder, der gesund ist, sollte das sowas von wertschätzen, weil so eine Krankheit zu haben ist, Wahnsinn. Also wie Menschen damit umgehen können, ist, was der Körper wegstecken kann, einfach, das ist Wahnsinn.
Und wie hast du dann erfahren, dass er gestorben ist?
Also wie gesagt, wir waren ja jeden Tag, oder beziehungsweise ich war jeden Tag im Krankenhaus und schlussendlich war es halt so gewesen, nach gewissen Tagen, er hat halt immer mehr Wasser im Körper gehabt und wir waren halt immer auf der ITS, auf der Intensivstation und in der Nacht, wo er gestorben ist, wusste ich es, dass er stirbt. Warum auch immer, keine Ahnung, ich weiß nicht, wo es herkam.
Hast du gespürt irgendwie?
Ja, und ich habe mich auch an dem Abend, also er war ja nicht bei Bewusstsein, er hat ja im Koma gelegen, habe mich an dem Abend auch von ihm verabschiedet. Also
wie hast du das gemacht?
Habe seine Hand genommen, also so wie man halt, meine Jut, er sah wirklich sehr, sehr schlimm aus zum Schluss und habe seine Hand genommen, habe ihm halt ins Ohr gesagt, dass ich ihm eine gute Reise wünsche und ja, halt, dass ich ihn wahnsinnig vermissen werde und hab ihm einen Kuss auf die Stirn gegeben und bin gegangen. Und morgens um 5:30 kam der Anruf halt. Ne?
Und ich habe ja vorhin die Frage gestellt, ob ihr euch dafür entschieden habt, wenn ihr sowas schon durchgemacht habt, den Menschen nochmal tot zu sehen. Wie war es bei dir?
Ja, also ich habe mich auch ganz bewusst dafür entschieden. Also er wollte das damals so. Er hat ja so, ich meine, wenn ein Mensch so krank ist, die bereiten sich darauf auch vor, wie soll der letzte Tag sein, wie soll die Beerdigung sein und so weiter und so fort. Ne? Also das wurde alles. Er hat viel darüber gesprochen, wie er sich das vorstellt und wir haben halt auch das alles so umgesetzt und er wollte das halt auch, dass man ihn nochmal, in Anführungsstrichen normal sieht. Kann ich halt bloß in Anführungsstrichen, weil er wusste ja im Endeffekt nicht, wie er aussehen würde irgendwann mal, wenn es halt so kommt, ne? Und der Tag war da und wir sind hingefahren zum Bestattungsinstitut und
wer, wir, du und seine Eltern, oder?
Nein, die Eltern und seine engsten Freunde halt einfach. Also die es wollten. Es mussten einige Leute, aber manche können es halt einfach nicht, weil ich auch total nachvollziehen kann. Also das ist halt, das schafft nicht jeder und das ist auch vollkommen in Ordnung, wenn man sagt, nee, möchte das nicht. Und ich habe das die Ecke vom Sarg gesehen und bin fast zusammengebrochen. Also das war wirklich ganz, ganz hart für mich auch. Aber wie er da gelegen hat, ja, in seinem Lieblingshemd, in seiner Lieblingshose, keine Schläuche. Er war nicht mehr so angeschwollen vom Kopf her und von der Hand und überhaupt, ne? Also das war für mich einfach schön, ihn so zu sehen und nicht mit diesen ganzen Schläuchen und den ganzen Apparaten, die man über Monate gesehen hat, einfach, ne?
Hast du ihn da auch nochmal verabschiedet oder ihn angefasst? Oder war für dich klar, das ist nur noch seine Hülle?
Ich kann das gar nicht beschreiben. Also man wusste, er ist tot, aber also ich habe ihn nochmal über die Wange gestreichelt, aber ich habe mich ja schon von ihm verabschiedet. Für mich war es einfach bloß nochmal, ich will jetzt nicht sagen schönes Gefühl, aber ein besseres Gefühl, ihn nochmal so zu sehen.
Würdest du es jetzt immer so machen?
Bild, ja, also ich würde es definitiv wieder so machen. Mhm.
Aber es also ist schon irre, oder? Wenn man jemanden tot sieht, dass man ja nicht fassen kann, so, mit dem habe ich doch mal gesprochen, jetzt liegt er hier, jetzt ist er nicht mehr ansprechbar. Das ist auch, finde ich, schwer zu verarbeiten.
Ja, ist es auch. Also man war ja, also dadurch, dass wir so eng miteinander waren und auch mit den Eltern, die haben uns um ganz viele Sachen gekümmert. Also haben die Eltern immer unterstützt mit der Beerdigung, mit der Trauerfeier etc. PP, man ist nie, also bei mir hat es wirklich erst nach der Trauerfeier angefangen, dass man es verarbeitet irgendwo. Mhm.
Und wie hast du es verarbeitet?
Schwierig, viel arbeiten, viel mit Freunden getroffen, viel bei seinen Eltern gewesen, ja. Viel auf dem Friedhof gewesen, also das war halt auch so eine Sache, deswegen halt fast auch jeden Tag auf dem Friedhof gefahren bin. Mhm. Und, man hat sich halt mit ihm unterhalten und manche sagen, ja, du bist ja bekloppt. Nee, der eine verarbeitet so, fährt nie zum Friedhof, fährt zur Beerdigung, um ihm nochmal den Respekt zu zollen oder Abschied zu nehmen. Und für mich war es aber eine Art der Verarbeitung einfach gewesen und das war auch okay so. Also für mich war das immer gut gewesen. Mhm. Wie auch viele immer gesagt haben mit dem Krankenhaus, hör auf, fahre ich da so oft hin und so weiter und so fort.
Aber was ist das denn für eine Aussage? Wenn man das Bedürfnis hat, jemanden, der noch da ist, zu sehen und zu begleiten, fahr da nie so hin, du musst ja dein enges Leben nur leben.
Na, weil viele einfach dachten, dass es dann noch schwieriger wird, loszulassen.
Ja, das ist aber auch der Grund, warum so viele alleine in den Krankenhäusern leben und alleine sterben und so, weil... Ja. Naja, gut.
Als du erzählt hast, dass du dich von ihm verabschiedet hast im Krankenhaus, hast du kurz gesagt, dass du ihm eine gute Reise gewünscht hast.
Ja.
Magst du uns mal kurz erzählen, was deine Idee vom Tod ist?
Also, ja, ich denke schon, dass es irgendwie was danach gibt. Nichts Greifbares, aber ich glaube zum Beispiel nicht, dass dann alles nur schwarz ist. Also, man kann, also ich kann es nicht beschreiben, aber es ist halt, ja, wie man halt den Toten auch Fährgeld mitgibt, ne, für den Fährmann, der ihn zur anderen Welt bringt. Das ist halt auch so ein Brauch, das habe ich bei ihm auch gemacht. Also wenn habe ihm halt in so einem Leinsack halt ein bisschen Geld mit ins Grab, also mit in den Sarg gelegt, dass der Fährmann ihn halt zur anderen Seite bringt halt, ne.
Ja. Wenn du mit ihm redest auf dem Friedhof, hast du auch die Vorstellung, dass er das jetzt hört in irgendeiner Weise?
Ja. Also selbst bei der Beerdigung war das ganz komisch gewesen. Der Himmel ist auf immer aufgerissen, die Sonne war da, der Wind ist durch den Baum gegangen. Also das sind alle so Sachen, manche sagen, fassen sich an den Kopf und sagen, es ist Blödsinn, aber manche sagen, ja, das passt jetzt gerade zu der Situation und aber man irgendwie haben wir immer das Gefühl gehabt, er ist trotzdem noch so um uns rum irgendwie. Also wie so ein Geist oder so, der die Hand so drüber hält, ne? Also ganz komisch. Mhm. Kann ich nicht beschreiben. Ist ein komisches Gefühl auf jeden Fall.
Ariane, vielen Dank, dass du uns erzählt hast, wie du mit dem Tod umgegangen bist und vor allem auch nochmal sehr spannend zu hören, dass du dich da entschlossen hast, jemanden bis zum letzten Moment zu begleiten und ihn danach auch sogar nochmal zu sehen.
Ja, und das war eine gute Entscheidung.
Ariane, bis bald.
Bis bald.
Mach's gut. Tschüss.
Ciao.
Hallo, Fritz.
Hallo, guten Abend.
Guten Abend, du bist 29 und rufst uns aus Südbrandenburg an.
Was ist denn Südbrandenburg eigentlich?
Ich könnte doch meinen genauen Ort nennen.
Ja.
Ein ganz, ganz kleines Kaff zwischen Cottbus und Dresden, in Ruhland.
In Ruhland. Und was ist dein Bezug zum Thema Sterben und Tod?
Ich arbeite nebenbei in einem Bestattungsunternehmen.
Nebenbei?
Ja, nebenbei. Ich habe einen richtigen Beruf, bin als Sicherheitsmann tätig.
Ja.
Und bin dann so nebenbei auch noch so, sagen wir mal, bei einem Bestattungsunternehmen helfe ich dort ein bisschen aus. Und da kann man ein bisschen
was machst du da alles?
Meistens so Leichen dann holen, entweder aus dem Krankenhaus oder aus dem, jetzt wenn es ein Haussterbefall war von zu Hause oder eben dann auch zum Verbrennen bringen und sowas.
Das also, bedeutet... Wenn du Leute aus dem Krankenhaus oder von zu Hause abholst, siehst du ja auch immer, also es ist ja auch, finde ich, ein schrecklicher Moment, wenn man den Toten dann freigibt und sagt, ja, jetzt ist er wirklich weg, jetzt holt ihn der Bestatter ab und jetzt habe ich keinen Zugriff mehr dazu. Da bist du ja auch immer mit den Menschen, die gerade trauern, so konfrontiert, ne?
Meistens bei der Hausbestattung sowieso sind immer welche mit dabei. Die sind dann immer unterschiedlich gefasst. Wenn jetzt zum Beispiel ältere Menschen jahrelang krank waren, und die sind dann meistens schon darauf vorbereitet, dass es dann irgendwann soweit ist. Teilweise haben sie dann schon gesagt, ja, das geht richtig schlecht. Wir haben uns gestern schon verabschiedet und sind sie alle ganz gefasst, aber wenn es dann so wirklich sehr plötzlich kommt, wie was jetzt vor ein paar Monaten mal war, der ist dann auch älterer Mann über 80, noch im Garten rumgesprungen, hat gemacht und getan und abends ist er dann, hat einen Herzinfarkt gekriegt und ist umgefallen, war tot. Mhm. Das war dann schon schlecht, also das sieht man den Leuten dann auch an, wenn es dann wirklich unverhofft kommt und es ist ja nicht für alle dann immer ganz einfach.
Und wie verhältst du dich in dem Moment? Einfach der schweigende Mann in Schwarz, der den Leichnam holt, oder sagst du was dazu?
Ja, na, wir auf jeden Fall erstmal diese Beileidsbekundung, das gehört einfach dazu. Und man redet dann auch noch ein bisschen mit den Angehörigen, man fragt ein bisschen, was war das für ein Mensch, wie alt war er, und probiert dann nochmal ein bisschen so zu beruhigen. Und zum Beispiel, wenn jetzt wirklich über 90 oder am Ende 80, über 90, dass man dann wirklich schon sagt, ja, ist wirklich ein schönes Alter, und das, oder wenn jetzt wirklich eine lange Krankheit hervorgegangen ist oder irgendwas, dass man dann wirklich dann schon sagt, dass es manchmal wirklich besser ist, und die verstehen das dann auch.
Hast du auch schon mal ein Kind irgendwo abgeholt?
Jein. Das war mal ein Fötus, war mal mit dabei.
Mhm.
Das ist dann natürlich für die Angehörigen waren da nicht mit dabei, aber man spricht ja dann oder sieht ja dann meistens dann bei der Beerdigung. Gibt dann auch Leute, die dann auch wieder weniger gefasst sind und welche, Entschuldigung, die dann auch das damit relativ gut umgehen können.
Und dann fährst du mit dem Leichenwagen weg und fährst den Leichnam zum Friedhof oder zum Bestattungsinstitut, oder wie läuft es denn weiter?
Das erstmal zum Bestattungsinstitut, kommen sie dann meistens in so einen Kühlraum rein, bis dann weiterverfahren wird. Also es gibt ja dann mehrere Möglichkeiten, entweder dass sie verbrannt werden, dann müssen wir sie noch zum Krematorium bringen, Entschuldigung.
Ja.
Und oder eben, wenn es dann eine Erdbestattung wird mit Sarg und alles, dann bleiben sie dann in der Kühlung so lange, bis der Termin feststeht. Und
hast du eigentlich die ganze Zeit das Gefühl, also wenn du da auch mit einem Kollegen bist, könnt ihr euch dann auch mal zwischendurch irgendwie, wenn die Angehörigen nicht mehr da sind, entspannen und also nicht über den Leichnam eure Scherze machen, aber ganz normal reden? Oder habt ihr immer das Gefühl, nee, Moment mal, also hier muss jetzt alles mit größter Sorgfalt, ich habe einen toten Menschen im Auto oder so? Oder kannst du auch telefonieren und irgendwie sagen, Alter, wann ist endlich Feierabend?
Ja, nee, also das ist jetzt nicht wirklich so, dass wir uns da die ganze Zeit anschweigen und trauermäßig. Klar, das ist ein trauriger Moment für die Angehörigen, und für uns ist es dann eigentlich mehr oder weniger bloß Arbeit.
Ja.
Und wenn man das wirklich an sich ranlässt, kann man es nicht machen. Es gibt viele, also 99% von den Leuten, von meinen Freunden, die sagen, oh, das könnte ich nicht, und das ist alles so traurig. Und wenn ich dann schon mal erzähle, wie der und der, also man darf es ja eigentlich nicht sagen, aber wenn es dann schon wirklich offiziell ist,
das, ja klar, auf so einem Dorf, ihr kennt euch ja auch alle, du wirst ja auch welche kennen, ne, die du da abholst.
Genau, das ist immer, kommt immer mal mit vor, aber wie gesagt, und andere, die sagen, ich kenne das nicht, und die kriegen dann meistens schon immer feuchte Ohren, wenn man dann wirklich nur darum redet, dass man sagt, hier, den und den habe ich mit abgeholt.
Mhm. Fritz, die Katrin hatte ich ja gerade sehr detailliert gefragt, wie das so abläuft, dieser Prozess bis zur Beerdigung. Mhm. Mich würde interessieren, was glaubst du denn, was danach passiert? Also wir haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen, wie geht das weiter, der Tod, gibt es da noch irgendwas oder so? Wie sieht ein Bestatter sowas?
Also ich persönlich würde einfach sagen, es ist einfach schwarz, alles ist weg, als würde man einschlafen, man kriegt ja vom Schlaf selber nichts mit. Ob man träumt, glaube ich ehrlich gesagt auch nicht, aber ich hoffe ehrlich gesagt, dass es irgendwie so eine Art Wiedergeburt gibt oder irgendwas, das wäre eigentlich mein Idealfall, und wenn ich
als
sterbe.
Als Mensch oder als Tier oder Pflanze?
Ehrlich gesagt lieber als Mensch, aber ansonsten ist es schwierig, also wenn dann würde ich lieber als Mensch wiedergeboren werden, aber das weiß niemand.
Mhm. Und hast du Angst vor dem Tod? Du weißt jetzt ja, wie sowas danach alles abläuft.
Nein, also ehrlich gesagt gar nicht. Ist für mich, wie gesagt, ich glaube ja wirklich, dass es dann einfach schwarz ist. Mir ist es dann so schlimm, wie sich's anhört, dann eigentlich egal, was dann mit mir ist. Mhm. Natürlich die Angehörigen und Freunde sind dann in tiefer Trauer, hofft man zumindest. Und ja, aber ich denke nicht. Nee, es ist dann, wenn ich lebe, bin dann tot. Schlimmer wäre es für mich jetzt wirklich so eine Krankheit zu haben.
Ich finde auch, also eher die Angst vorm Sterben. Mhm. Wie wird das sein? Ne? Wie lange liegt man da jetzt irgendwie oder wie fühlt es sich an? Genau. Beim Herzinfarkt weiß ich, dass ich gleich tot bin. So ist, glaube ich, auch nochmal ein Unterschied, Angst vorm Sterben zu haben und vorm Tod.
Man hofft, dass es schnell geht, sagen wir es mal so. Also ich will wirklich nicht irgendwie jahrelang irgendwie Krebs haben oder irgend sowas. Das würde mich dann auch schon
nachricht
fertig machen, genau.
Hast du dir überlegt, wie deine Beerdigung sein soll? Also wenn man jeden Tag damit zu tun hat, hast du dir Gedanken gemacht, wie sowas ablaufen soll?
Also eigentlich nicht irgendwie was Großes. Also Brunnenbestattung, ganz normal. Ich will dann auch nicht, dass dann für irgendwie meine Verwandten oder sowas noch einen Haufen Kosten aufzukommen und
ganz pragmatisch.
Ganz pragmatisch. Also es ist dann wirklich, jeder, der kommen will, kann kommen. Und es wird wahrscheinlich einen Leichenschmaus noch geben. Also eigentlich nicht irgendwie groß pompös hier.
Und glaubst du denn, wenn jetzt, du bist ja 29, wenn wir jetzt mit dem Fritz telefonieren würden, der 19 war, würde der uns eine ähnliche Antwort geben? Oder hat einfach die Arbeit mit dem Tod tagtäglich dich in der Form auch verändert?
Ich glaube nicht, dass der frühere Fritz sich da irgendwie Gedanken drüber gemacht hat. Also er hat einfach nur, so wie ich mich kenne, einfach nur gelebt. Und habe ja auch mit diesen Bestattungen erst vor kurzem, also ich jetzt vielleicht ein Jahr, angefangen. Und das ist, ich glaube nicht, dass er sich da irgendwie Gedanken gemacht hätte. Also jetzt ist es ein bisschen was anderes. Man wird ja auch älter, man kriegt ja immer mit, wie alle anderen so reagieren, auch die Verwandten und beziehungsweise Hinterbliebenen. Dann macht man sich dann schon ein bisschen mehr in den Kopf, aber...
Ja. Fritz, du hast einen tollen Namen.
Ja, leider ist ein Spitzname, aber.
Ach so, ich wollte gerade sagen.
Wie heißt denn wirklich?
Felix.
Felix.
Ah, ja. Okay, Fritz, dann vielen Dank für die Einblicke und mach's gut, ja. Bis bald.
Schönen Abend noch. Tschüss.
Ja, dir auch.
Tschüss. So.
Jetzt haben wir 2 Stunden lang fast über Sterben, Tod und Trauer gesprochen. Und wir haben uns ein Thema mal in den Mittelpunkt gezogen, was normalerweise so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird von uns allen.
Es ist ja auch erleichternd, dass es nicht immer präsent ist. Das merke ich ja auch. Ich hatte auch ein bisschen Angst vor dieser Sendung. So.
Was hast du befürchtet?
Ah, dass ich dachte, die ganze Zeit ist ja auch deprimierend. Es ist ja auch deprimierend, damit konfrontiert zu sein. Vielleicht auch mit den eigenen Dingen, die man schon erlebt hat. Es ist, ein großer Unterschied dazu, anderen dabei zuzuhören und selber zu fühlen. Also das werden alle bestätigen, die heute halt angerufen haben und darüber erzählt haben und sich da nochmal drauf einzulassen, wie habe ich mich eigentlich damals gefühlt und wie fühle ich mich jetzt und so. Aber es stimmt schon, es ist auch heilsam, dass es nicht totgeschwiegen wird. Totgeschwiegen, ne? Da ist es wieder. Sondern, dass man weiß, man hat ein totales Recht zu trauern. Man hat Recht, sich auch mal daneben zu benehmen, weil man gerade nicht in diese Gesellschaft passt, so wie man sich fühlt und so. Und das ist, es ist einfach, es ist sehr individuell, der Trauerprozess, aber es ist für mich fast alles da erlaubt, so sich nicht mehr so konform verhalten zu müssen.
Und ist dann die Befürchtung jetzt eingetroffen, dass die Sendung für dich deprimierend war?
Deprimierend überhaupt nicht. Ich glaube, deprimierend ist auch das falsche Wort. Es hat mich eher sehr berührt, da zuzuhören, auch an den Geschichten teilhaben zu lassen. Wird dir ja ähnlich gegangen sein, ne? Also wenn sich Menschen so öffnen und es erzählen. Ja, also eher, dass es mich berührt hat.
Genau. Also für mich war es nämlich auch gar nicht deprimierend. Ich war auch sehr gespannt, was für Geschichten kommen. Und ich finde erstmal Hut ab für alle, die heute angerufen haben und uns das erzählt haben, weil das ja eine sehr, sehr persönliche Geschichte ist. Und am Ende ja dann doch wieder nicht persönlich, weil sie uns alle betrifft. Und darum fand ich es sehr schön, das heute nochmal so zu hören und nochmal einen ganz bewussten Umgang damit zu schulen, auch für mich selbst und für alle anderen. Die Trauer, hast du gerade nochmal angesprochen, ist ja immer ganz verschieden. Wir haben auf jeden Fall auf unsere Fritz-Seite unter /Trauer ganz viele Informationen zusammengepackt. Da steht nochmal drauf, wie kann Trauer ablaufen. Da gehört eben auch mal Wut dazu und auch vielleicht Schuldgefühle.
Ja, und man kann sich da tatsächlich helfen lassen. Es geht dann nicht schneller. Ja, das ist nicht auf einmal so, dass man denkt, oh, ich vermisse meine Mutter nicht mehr. Sondern man kann sich helfen lassen, das auszuleben oder zu wissen, dass man, wie ich schon gesagt habe, dass man da richtig ist, so wie man sich gerade fühlt. Ja?
Und es gibt auch Trauergruppen, die einen unterstützen. Und wenn ihr also Hilfe wollt, könnt ihr dort gerne mal raufschauen. fritz.de/trauer.
Bücher, alles. Also alles hilft irgendwie weiter, was es nicht verschweigt.
Und
ich.
Kunst und Kultur helfen auch. Das ist die Einleitung zu dem letzten Lied, das wir heute Abend spielen wollen. Das ist das älteste Lied, was heute am Tage läuft bei uns.
Ja, das ist das älteste Lied, was in den letzten 10 Jahren bei Fritzi laufen. Das sind die Pudis, ihr mögt es uns verzeihen. Also ihr seid nicht bei Antenne Brandenburg, sondern ihr seid bei Fritz. Aber es ist halt auch, es ist halt manchmal so, manche Lieder sind halt einfach immer schön und passen.
Und es ist ein ganz besonderes Lied, 1973 zum Film Die Legende von Paul und Paula. Und da geht es nämlich auch tatsächlich um den Tod. Und achtet doch mal auf den Text, es gibt so eine schöne Zeile, wo er sagt, also die Freundin ist tot, das erkennt man so ein bisschen. Und er sagt, ich habe mich in ihren Schatten gelegt. Also irgendwas bleibt offenbar von dem anderen Menschen übrig, vielleicht auch so ein Rückzugsort. Und der andere geht nicht so ganz.
Und man kann morgen früh am Frühstückstisch bei seinen Eltern angeben und sagen, kennt ihr das, wenn ein Mensch lebt von den Pudis? Das habe ich gestern gehört. Der ist auch ein bisschen Geschichtsunterricht. In diesem Sinne, mein Name ist Katrin Thüring, mir gegenüber steht René Träder. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir verabschieden uns in eine gute Nacht.
Fritz. Und das hört man.